Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 14 unseres Podcasts Blau-Gold-Weiß. Neben mir, beziehungsweise mir gegenüber, sitzt wieder mein Co-Reiseführer Johannes. Hallo Johannes.
Hallo Harry, danke für diese schöne Begrüßung und auch dafür, dass du räumlich endlich mal klargestellt hast, dass wir uns ja gegenüber sitzen bei der Aufnahme und nicht nebeneinander. Das ist sehr wichtig, weil das auch für die Gesamtatmosphäre ja Sinn macht. Spielen ja beim Fußball auch nicht beide Mannschaften in die gleiche Richtung, sondern sie spielen die beide jeweils in die andere Richtung. Wir sprechen beide in die andere Richtung und nicht in die gleiche. So viel dazu.
Aber wir sind hier nicht Gegner, sondern wir sind hier Partner.
Richtig, deswegen wir spielen miteinander.
Ist der Vergleich nicht nur gut, sondern auch schlecht. Nein. Rückblickend zu Spieltag 13 des Podcasts haben wir dort einen ziemlichen Husarenritt durch eine vollgepackte Ausgabe hingebracht. Heute geht es nicht weniger interessant, aber dafür wahrscheinlich etwas entspannter zu. In der zweiten Halbzeit begrüßen wir heute eine besondere Gastinterviewpartnerin, und zwar die
Anja Heuschkel, Spielerin des ersten Frauenteams des FC Carl Zeiss Jena. Diese Saison leider recht wenig im Einsatz gewesen, aber da werden wir nachher selber von Anja einiges zu hören bekommen.
Genau, zu hören bekamen wir auch wieder mal einiges an positivem Feedback auf verschiedenen Wegen, sowohl persönlich als auch in unserem E-Mail-Postfach oder auch per Nachrichten über verschiedene Messenger-Dienste. Und auch dafür wollen wir uns bedanken und nach wie vor auch dazu animieren, gerne auch mal mit kritischen Aussagen oder Verbesserungsvorschlägen auf uns zuzukommen.
Genau, dazu vielleicht zu ergänzen, Harry, du hast gesagt, beim 13. Spieltag sind wir quasi im Vollsprint durch die erste Halbzeit gerannt. Und ja, das kann man so bestätigen. Es war viel los. Das hat man, glaube ich, auch in unserer Art gemerkt. Falls es euch zu schnell ging, hört ruhig nochmal rein. Ist nicht immer ganz einfach für uns, die Themen zu sortieren und auch dann alles, was man so unterkriegen möchte, auch unterzukriegen. Sollte euch das zu schnell gehen, sprecht es gerne an, dann werden wir da zukünftig noch ein bisschen mehr drauf achten, eine ansprechende Auswahl zu treffen, dass es weder überfordert noch zu langweilig ist.
So sieht's aus. Ja, dann vielleicht nochmal wieder ein kleines Update aus der Statistik-Ecke. Mhm. Insgesamt wurden alle bisher veröffentlichten Folgen 9800 Mal angeklickt. Das ist schon recht ordentlich. Das da auch nochmal der Hinweis, dass alle bisher veröffentlichten Folgen auch weiterhin auf Blog und Spotify verfügbar sind. Wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr also gern nochmal nachhören. Und unterschiedliche Hörer hatten wir 800 an der Zahl. Das ist doch schon eine sehr ordentliche Zahl. Und wir bewegen uns auf die erhoffte Vierstelligkeit so langsam zu. Und ja, mal gucken, ob wir da heute den nächsten Schritt gehen mit dieser Ausgabe.
Ich würde mich übelst freuen auf jeden Fall. Es wäre ziemlich cool. Genau. Ja, super. Danke für den Einstieg, Harry. Lass uns gleich mal direkt auf die sportliche Situation der ersten Mannschaft zu sprechen kommen. Ja. Beim letzten Mal hatten wir 9 Spiele, glaube ich, die wir besprechen mussten. Dieses Mal durften. Richtig, wir müssen das ja nicht machen. Wir machen das ja freiwillig. Genau. Dieses Mal nur 3. Rathenow zu Hause, Chemnitz auswärts, Auerbach auswärts. Lass uns mal mit dem letzten Heimspiel gegen den FSV Optik Rathenow starten, das sogenannte Optiker-Derby.
Genau, das stieg am 16. April im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld und sportlich war es eigentlich ein relativ entspannter Tag. Wir gingen zwar relativ früh in Rückstand durch einen Konter, den wir auch nicht gut verteidigt haben, haben aber bis zur Halbzeit durch 2 Eisele und 2 Wolfram-Treffer einen komfortablen Vorsprung herausgespielt und am Ende durch 2 weitere Tore von einmal Kraus und einmal Prokopenko auch auf 6-2 erhöhen können, hatten noch ein Gegentor gefressen, ist bei 6 eigenen geschossenen Toren aber sehr verschmerzbar. Ja. Gästefans gab es keine.
Wenige, ich glaube, ich habe 2 oder 3 gesehen, aber also jetzt, ob die gerade nur ist jetzt nicht, keine Ahnung, Block.
Das ist richtig.
Zuschauertechnisch und farblich auch nicht.
Alles richtig, genau, ja. Abermals war ein doch, zumindest aus meiner Sicht, lautstarker Support aus dem Block E zu vernehmen, dem temporären Standort, wir haben das schon erklärt, des Südkurvenkollektivs, was sich dort eingefunden hat. Und ansonsten ist bei dem Spiel wenig Berichtenswertes passiert. Ich sag mal, enttäuschend fand ich die 2600 Zuschauerbildern zufolge, würde ich sagen, es waren sogar noch weniger. Wir wissen ja, dass bei den Zuschauerangaben sämtliche Freikarten, Dauerkarten, Arbeitskarten, was es alles so für Kartentypen gibt, mitgezählt werden, unabhängig, ob die auch abgescannt wurden und die Personen jetzt endlich anwesend sind. Ja, und war sonst noch was bei dem Spiel?
Ja, tatsächlich war was, was man wahrscheinlich kaum auf dem Schirm hat und worüber auch wenig gesprochen oder geschrieben wurde, nämlich die Ehrung von Matthias Schau als Ordner des FC Carl Cesena. Der hat seit 40 Jahren dieses Amt inne als Ordner beim FCC, ehrenamtlich engagiert zu sein, und wurde da geehrt für. Und auch von unserer Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, weil das was ist, das muss man auch wollen. Also das ist
ja
absolut lobenswert.
Absolut. Vorbildlicher Einsatz, kann man
vor 40 sagen. Jahre durchzuziehen.
Über Ehrenamt gesprochen, und das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal vom lieben Matthias Schau. Also ja, wir gratulieren.
Genau. Vielleicht zu den Zuschauern. Du hast gerade gesagt, Harry, es wirkte recht wenig. Finde ich tatsächlich ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen. Weil ja aufgrund von Corona recht lange recht wenig ging. Ja. So, und jetzt ist wieder eigentlich alles ohne Einschränkungen möglich. Und ja, also 3000 Zuschauer wären schon eigentlich schön. Auch wenn es, klar, sind wir uns, glaube ich, einig, sportlich nicht mehr um was geht, in der Liga zumindest. Thüringen-Pokal sieht es ganz anders aus, aber finde ich persönlich schade. Wäre mal interessant zu wissen, woran das liegt. Sind jetzt vielleicht die Eintrittspreise zu teuer, oder ist der Fußball zu unattraktiv, oder ist der Komfort im Stadion zu scheiße, oder ist das Bier zu warm? Falls ihr da was wisst, meldet euch gerne mal bei uns, kommt mit uns ins Gespräch, diskutiert mit uns, nennt uns vielleicht auch mal eure Gedanken dazu, warum ihr glaubt, dass im Stadion recht, zumindest von der Anzahl der Menschen, die ins Stadion gehen, recht wenig los ist. kontakt@blaugoldweiß.de. Wir freuen uns über eure Anregung und Worte.
Ja, völlig richtig, Johannes. Springen wir mal weiter zum 22. April. Das war ein Freitagabend und es ging 18.30 Uhr los in Chemnitz. Dort sahen wir ein, aus meiner Sicht zumindest, ziemlich unglückliches 1-1, weil wir eben etliche Chancen hatten und gefühlt mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit erst der Chemnitzer das 0-1 hinnehmen mussten. Ich sag mal, kurz vor Schluss sind wir noch abermals per Elfmeter zum Punkterfolg gekommen, diesmal aber eben nur ein Punkt. Durch den zeitgleichen Sieg des BFC ist das Thema Meisterschaft realistisch betrachtet spätestens dort außer Augen geraten. Das gilt es auch zu akzeptieren, denn das war eine Blaupause von etlichen Spielen, die wir ja mit ähnlichem Spielverlauf, ähnlichen Spielanteilen und Chancenverhältnissen nicht siegreich gestalten konnten und am Ende uns dann wahrscheinlich zu Recht nicht auf Platz 1 wiederfinden. Nichtsdestotrotz, immerhin 500 bis 600 FCC-Fans haben dort, was man so hörte, für ein Heimspiel gesorgt. Von den Chemnitzern kam wohl nicht so viel.
Ordentliche Stimmung, weiß jetzt auch nicht, was ich großartig zum Chemnitz HFC sagen soll, wenn ich jetzt vielleicht wieder damit anfange, irgendwas von Sachsen und dass das alles schwierig ist mit Sachsen zu erzählen, dann trete ich ja wahrscheinlich wieder einen Shitstorm los, deswegen lasse ich das lieber. Es war ein 1-1, es war unnötig, unglücklich, wie auch immer man das jetzt betiteln möchte. Aber was ich persönlich in diesem Spiel recht interessant fand, war, dass die Mannschaft trotzdem zum ersten Mal irgendwie so sichtbar eine Moral, also was heißt zum ersten Mal sichtbar Moral gezeigt, das stimmt jetzt auch nicht, aber halt, die haben bis zum Schluss nicht aufgegeben und wollten. Das hat man auch gemerkt und das ist dem Team auch hoch anzurechnen. Dass es nur zum 1-1 gereicht hat, ist natürlich dann sehr schade. Ganz anders, Auerbach, wobei mir fällt gerade noch was ein zum Thema Stadion, weil wir es gerade auch davon hatten bei unserem Heimspiel. Das Chemnitzer Stadion an sich finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, Harry. 20 Millionen Euro hat es gekostet. Ist vielleicht ein Vorbild für unsere Stadionplanung. Ja, eigentlich, also zumindest von der Finanzierung her.
Den aktuellen Preisentwicklungen in der Branche wahrscheinlich ohnehin nicht möglich. Also das Stadion von Chemnitz würde jetzt wahrscheinlich auch 30, 40 Millionen kosten. Aber man muss schon sagen, da wurde eigentlich ein relativ zuschauerfreundliches, enges Stadion gebaut und zumindest zu einem vergleichsweise guten Preis, kann man so sagen. Ja, aber auch dort tatsächlich nur 3600 Zuschauer in einem, ich sag mal, voll zugänglichen Stadion, also ohne gesperrte Bereiche. Ja. Und ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen ein Armutszeugnis für eine Stadt wie Chemnitz, mit, keine Ahnung, 250.000 Einwohnern, dass es da auch, wenn der große FCC zu Gast ist, nicht allzu viele Leute unter ihrem Ofen oder hinter ihrem Ofen hervorholt und ja, scheinbar dort ähnliche Probleme in der trostlosen Regionalliga wie wir.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich über mehrere Standorte verteilt so. Ich muss dazu aber auch ganz ehrlich sagen, da muss man sich an der Stelle auch die Frage stellen, was will man eigentlich für einen Fußball so? Will man irgendwas Bundesliga-mäßig und Augsburg gegen Wolfsburg und das alles in übelst gleich aussehenden, neu gebauten Stadien? Bin ich jetzt kein Freund davon. Ich will jetzt im VfL Wolfsburg oder im FC Augsburg nicht zu nahe treten, aber ja, eigentlich der Regionalliga-Fußball, den ich schon noch als ein bisschen ehrlicheren Fußball empfinde, der hätte auch mehr Aufmerksamkeit oder zumindest mehr Interesse an den lokalen Standorten einfach verdient. Aber vielleicht oder leider ist das auch der Lauf der Zeit, ich weiß es nicht.
Ja.
Schade.
Eine Woche später, du hast es eben schon,
Halb angesprochen.
Genau.
29. April, 4-1 Auswärtssieg in Auerbach. Zweimal Eisele, einmal Kraus, einmal Wolfram. Ich glaube, nach 12 Minuten stand es schon 2-0. Und das fand ich aus sportlicher Sicht sehr interessant, weil für den VfB Auerbach das die letzte Chance realistisch gesehen war auf den Klassenerhalt. Unser Team hat, glaube ich, nicht mehr gemacht als nötig. Hat gereicht. Chancenverwertung war dieses Mal recht effektiv, würde ich sagen. Aus sportlicher Sicht ein guter Auftritt. Kann man nicht viel,
denke auch,
nicht viel zu sagen. Unspektakulär, aber gut. Wie Spargelcremesuppe.
Auch der Gästeanhang hat sich vor allem in Halbzeit 2, wie es mir so in Erinnerung geblieben ist, echt von der guten Seite präsentiert. Ja, ich sag mal, durchgehend und lautstark die Mannschaft unterstützt und so vielleicht auch ihren kleinen Anteil zu diesem Achtungserfolg beigetragen. Wie gesagt, sportlich mehr oder weniger irrelevant. Ich hätte Auerbach sogar ein bisschen motivierter erwartet, wenn ich überlege, ich habe zwei Wochen vorher deren Spiel gegen den BFC gesehen, wo sie echt mit einem 2-2 gut aus der Nummer rausgekommen sind und sogar ein Sieg möglich gewesen wäre. Da hätte ich gestern noch ein bisschen mehr gedacht, aber also nicht gestern, sondern bei dem Spiel in Auerbach hätte ich ein bisschen mehr erwartet von deren Seite. Will mich aber nicht drüber beschweren, letztendlich trotzdem ein bisschen schade, wenn die absteigen, weil nirgendwo anders so ein guter Wurstgulasch-Nudeltopf angeboten wird.
Ja, und auch generell, eigentlich die Gegebenheiten für Regionalliga sind schon ganz cool. Kleines Stadion hat was, wenn du im Gästeblock stehst und es ist stimmungsmäßig ein bisschen was los, sinkt man in Richtung Wohnblöcke, es schallt schön zurück, trotz dessen, dass es kein Dach gibt, schön laut. Wir gewinnen dort eigentlich immer meistens 4-1 tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Das ist echt lustig. Auch da 4-0. Ja, schade. Also VfB Auerbach ist tatsächlich einer der sympathischeren Regionalliga-Vereine, auch wenn es in Sachsen ist. Aber okay, kann der VfB Auerbach ja nichts dafür. Vogtland viel eher ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes.
Nach der Veröffentlichung dieses 14. Podcast-Spieltags gibt es genau noch 3 Pflichtspiele der laufenden Saison.
Genau.
Die da wären, Johannes?
Das Heimspiel gegen TB, gegen Tennis Borussia Berlin, jetzt am Samstag, 13 Uhr.
7. Mai ist das.
Was habe ich gesagt?
Samstag, kannst du Datum ja dazu
sagen. Ja, genau. Samstag, 7. Mai, jetzt am Samstag, den 7. Mai, 13 Uhr. Tennis Borussia Berlin ist zu Gast. Spiel, sportlich, ist es belanglos,
ja.
So ehrlich muss man sein.
Auch für TB.
Auch für TB, genau. Aber im Rahmen des Spiels wird es nach dem Spiel noch eine große Saisonabschlussfeier hinter der Haupttribüne geben, die auch für alle Fans des FC Carl Zeiss Jena offen ist. Wird einiges los sein. Tombola wird es geben, habe ich gelesen auf dem Flyer. Flohmarkt wird es geben. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, dort euch mal blicken zu lassen, ein Bierchen zu trinken, Bratwurst zu essen. Ich glaube, das wird ganz cool.
Ja, absolut. 15. Mai, eine Woche später oder 8 Tage später, letztes Liga-Pflichtspiel auswärts bei Union Fürstenwalde. Und das ist das letzte Saisonspiel, wie eben gesagt, im Ligabetrieb und dann immerhin für einen 119 Jahre alten Fußballverein FCC.
Richtig. Gibt es nicht viel mehr zu sagen. Fürstenwalde kämpft noch um den Klassenerhalt. Für die geht es also schon noch um was. Ja, kann man die Saison, glaube ich, ganz cool ausklingen lassen. Ich habe das auch als ein relativ schickes, enges Stadion in Erinnerung mit vielen Stehplätzen. Also auch da gerne nochmal den FCC auswärts unterstützen. Kann man auch gut mit einem Wochenende in Berlin vielleicht verbinden, für genau. alle, die da noch kulturell irgendwas machen wollen. Ja, genau, das wichtigste Spiel dieser Saison, das kommt dann noch am 21. Mai, Samstag, Tag der Amateure, Thüringen-Pokalfinale. FC Carl Zeiss Jena gegen den ZFC Meuselwitz in Gera im Stadion der Freundschaft.
Ja.
Uhrzeit steht leider zum Termin unserer Spieltagsaufnahme noch nicht fest. Gibt drei mögliche Zeiten, ich glaube 12.30 Uhr, 14 Uhr und 16.30 Uhr oder sowas. Auf jeden Fall in dem Rahmen bewegt es sich. Schaut da also gerne auf den üblichen Kanälen nach. Beim FCC zum Beispiel auf der Facebook-Seite oder auf der Homepage, wann das Spiel ganz zeitlich genau angesetzt wird, weil da wird auch einiges los sein wahrscheinlich, Harry. Es ist ja zum ersten Mal, dass der FC Carl Jena seit langer Zeit wieder in Gera spielt.
Ja, vor allem ist das, ich finde das ganz cool, dieses Prinzip des neutralen Austragungsortes. Dann ist es für uns natürlich ein absolutes Heimspiel. Gera ist unbestritten eine blau-gelb-weiße Festung. Und ja, deswegen schließe ich mich deinen Worten gerne an. Das wird unser Finale, das wird ein Finale des FCC. Und ja, wer da nicht hinfährt bei der Kürze der Strecke und bei dem, was auf dem Spiel steht, an einem vielleicht schon frühsommerlichen schönen Tag, der verpasst auf jeden Fall was. Also, Jungs und Mädels, alle nach Gera.
Ja, so ist es. Und auch wenn es schifft. Wir sind ja keine schönen Wetterfans.
Richtig. Sagt der sich immer über das Wetter in Deutschland aufregt.
Ja, beim Fußball hat man ja keine andere Wahl, muss man ja raus.
So sieht's aus, ja. Gucken wir wie immer auch nochmal auf unsere anderen Teams. Genau. Ja, machen wir mit der ersten der Frauen weiter.
Ja, da hat seit der letzten Aufnahme nur eine Partie stattgefunden. Heimspiel gegen den FC Bayern. Ihr erinnert euch, wir haben den 12. Spieltag
richtig.
Im Stadion aufgenommen, die erste Halbzeit, damals DFB-Pokal, FC Carl Zeiss Jena, Frauen gegen Bayern, Frauen, das waren 1-9, dieses Mal war es nur ein 0-4, das Ergebnis wurde sogar wurde 0-0 gehalten bis zur Halbzeit, ein bisschen schade war, dass das Spiel zeitgleich mit dem Spiel der ersten Männer in Chemnitz stattgefunden hat,
ja.
Und wir da an der Stelle zum Sportlichen gar nicht so viel sagen können, weil wir es nicht so genau verfolgen konnten, leider. Ja, steht noch Spieler aus, Harry, gell?
Ja, am 8. Mai findet das letzte Heimspiel statt unserer Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Da geht es gegen den VfL Wolfsburg. Auch dort geht man sicherlich als, ich sag mal, Underdog ins Spiel. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn sich nochmal möglichst viele Zeiss-Fans einfinden und ja trotzdem für eine couragierte und ausdauernde Bundesliga-Saison ein bisschen Respekt zollen, den Mädels, sage ich mal, ein gutes Gefühl geben, dass man trotzdem hinter der Mannschaft steht, sie als Teil des Vereins wahrnimmt und auch entsprechend feiern möchte. Und ja, dann gibt es eine Woche später noch das letzte Bundesligaspiel. Ihr wisst, dass der Abstieg ja leider schon feststeht. Das wird dann auswärts bei der SGS Essen stattfinden. Und ja, danach steht der traurige Gang in die Zweitklassigkeit ein. Dazu werden wir auch noch mal ein paar Worte verlieren an geeigneter Stelle und wollen euch jetzt schon mal dran erinnern, wer unser Halbzeitgast ist oder unser Zweithalbzeitgast und zwar
Anja Heuschke.
Genau. Und ja, vielleicht noch eine interessante Info, dass die Anne Pochert, die ja als unser Podcast noch sehr jung war, hier schon mal Gast gewesen ist. Und die Anne legt das Traineramt bei Saison oder nach Saisonende nieder, das heißt, sie wird dann zur neuen Saison nicht mehr an der Seitenlinie der Frauenmannschaft stehen.
Genau. Das dazu, zweite Mannschaft. Auch da gab es jetzt nur ein Spiel seit dem letzten Spieltag von Blau-Gold-Weiß. Das war ein 2-2 beim VfL Halle. Am heutigen Tag, also am 4. Mai, am Tag der Ausstrahlung des Podcasts, ist der FC Carl Zeiss zu Gast beim FC an der Fahner Höhe. Um dann am Sonntag den FC Oberlausitz Neugersdorf zu empfangen. Kann man dann schön eigentlich verbinden mit dem Besuch, beim Spiel auch der Frauen, weil ja beides in Jena auch stattfindet. Dann am 14. Mai geht es zum SV Arnstadt. Am 21. Mai zum FC Krimmer, am 28. Mai zu Inter Leipzig. Also es sind jetzt nur Auswärtsspiele, die anstehen. zumindest das in Grimma zeitgleich mit dem Thüringen-Pokalfinale oder taggleich. Ein bisschen schade, aber genau. In der Oberliga ansonsten sieht es so aus, dass auf Platz 1, die auf Platz 1 stehen, sind relativ enteilt. Das heißt, es wird nächste Saison wahrscheinlich wieder in der Regionalliga zu einem Thüringen-Derby und zum einzig wahren Thüringen-Derby kommen.
Völlig richtig. Dann hatten wir ja in der letzten Ausgabe den Heiko alias Benno Weber hier zu Gast und haben da ja auch schon ein bisschen über die zweite Mannschaft diskutiert, über den diskutierten Erhalt oder Nichterhalt dieser zweiten Mannschaft. Und sicherlich habt ihr es auch schon in anderen Medienformaten mitbekommen, dass dort Entscheidungen fallen oder gefallen sind. Und wir werden auch in wenigen Minuten nochmal darauf zu sprechen kommen und das jetzt mal hier so ein bisschen ausklammern und leiten mal über zu den A-Junioren, Johannes. Da gab es am letzten Spieltag eine 0-2 Auswärtsniederlage beim FC St. Pauli und leider steht der Abstieg fest mit nur 5 Punkten aus 18 Spielen.
Ja, und diese 5 Punkte waren halt auch schon, hatten wir auch schon nach 5 Spieltagen. Also, ist leider ein bisschen schade, dass danach nur noch Niederlagen folgt, denn die nicht alle, glaube ich, notwendig gewesen wären, aber die auch aufzeigen, dass ja gerade in der A-Jugend auch Spieler mit Perspektive in den Kader der ersten Mannschaft aufgerückt sind oder in der zweiten Mannschaft mitgespielt haben und dementsprechend dort ja auch nicht immer alle zur Verfügung standen.
Absolut korrekt, ja. Es ist noch natürlich eine gute Botschaft auch in unserem Portfolio heute drin. Am 1. Mai gab es auswärts beim FSV Wacker Nordhausen einen 3-1 Erfolg nach Verlängerung und damit den Gewinn des Thüringen-Pokals.
Jo, dazu an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Bedeutet auch, dass trotz Abstiegs der Kopf jetzt nicht in den Sand gesteckt werden sollte, um in der nächsten Saison möglichst alles in die Waagschale zu werfen und die Regionalliga Nordost zu zerstören. Wer hat denn das ins Skript geschrieben?
Ich habe das aufgeschrieben.
Super.
Ich wollte dich auch einmal martialisch klingen lassen.
Ja,
genau. Dafür. Wir können natürlich gespannt sein, wer in der Sommerpause den Sprung schafft in die Männermannschaft und könnte jetzt sich auch allgemein Gedanken drüber machen, ob das NLZ an Attraktivität verliert, wenn viele junge Spieler auch in der Bundesliga als höchste Spielklasse vielleicht eine Perspektive sehen, einen Grund sehen, in Jena zu bleiben. Sicherlich ist die Regionalliga weniger attraktiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, in der Regionalliga kannst du natürlich ganz anders auftreten. Ne? Du musst dich nicht nur hinten reinstellen und gucken, dass du irgendwie die Abwehr zusammenhältst und eigentlich spielerische Elemente, sag ich mal, von vornherein ausschließen, sondern du kannst natürlich offensiv spielen, kannst taktisch probieren, kannst ja einfach dem Spiel deinen Stempel aufdrücken und der Lerneffekt für die Spieler in der Altersklasse ist damit aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt geringer. Na klar, der Gegner ist, lässt dich nicht so viel laufen, du musst den Gegner laufen lassen, aber
ich glaube, körperlicher und von der Spielübersicht reift man in der Regionalliga oder im Herrenfußball schon nochmal anders als in der Juniorenbundesliga. Das hat auch Benno Weber beim letzten Mal recht gut beschrieben, wie ich fand.
Auch Stefan Treidel hat das schon aufgegriffen, als er sich positioniert hat zu einer Sache, die wir schon oft hatten, im Podcast mal als Halbzeitfrage verbaut und so weiter und so fort. Ob denn nicht so ein Ligensystem mit Leistungs- und Erfolgsdruck nicht grundsätzlich eher schlecht für die Entwicklung ist und ob vielleicht Leistungsvergleiche mit Ergebnisoffenheit sozusagen zuträglicher werden für die Entwicklung der Nachwuchsspieler. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir drücken natürlich den Jungs die Daumen, dass sie einen Sprung in die Männermannschaft schaffen, die, die schon das Alter erreicht haben, und dem Rest und den Nachrückern natürlich die Daumen, dass sie in der Regionalliga ganz oben angreifen, genau, und wieder hochkommen.
Wer wiederum den Klassenerhalt geschafft hat, ist die U17, die B-Junioren. Die haben in einem wirklich krassen Endspurt, muss man ganz ehrlich so sagen, den Klassenerhalt noch geschafft, haben am letzten Spieltag 3-0 bei Dynamo Dresden gewonnen, bei einer starken Mannschaft auch, die im oberen Tabellenmittelfeld auf jeden Fall mitgespielt hat, oder in der oberen Tabellenhälfte sogar. Die wurden 3-0 geschlagen, 2-0 hätte man auf jeden Fall gewinnen müssen, 3-0 wurde es. Und dadurch, dass Holstein Kiel und Energie Cottbus sich im Spiel gegeneinander unentschieden getrennt haben, hat es genau diese beiden Gurken erwischt. Ich finde es persönlich sehr schön, dass Energie Cottbus und Holstein Kiel abgestiegen sind. Jo. Freut mich, ist eine persönliche Befriedigung.
Man muss aber auch sagen, 5 der letzten Saisonspiele gewonnen und damit halt auch gezeigt, was der Slogan, der so oft gerufen und geschrieben wird, niemals aufgeben, was der wirklich bedeutet. Genau. Also das war eine vorbildliche Leistung und das wurde auch honoriert mit einem Spruchband im Gästeblock beim Auerbach-Spiel,
genau,
über das wir schon gesprochen haben. Und jetzt ist natürlich der Fokus der B-Jugend ganz klar auf dem 15. Mai, spieltagsgleich mit unserem ersten Mannschaftsspiel bei Fürstenwalde.
Genau.
Sonntag. Leider ist das so, aber auch wenig überraschend ist das so. Da spielt nämlich die U17 bei der U17 von...
Ja, genau. Im Thüringen-Pokal.
Den Fehlfarbenen. Genau, ja, was gibt's sonst noch zum Nachwuchs zu sagen? Das Ostercamp hat wieder stattgefunden, war sehr erfolgreich. Jeweils auch besucht wurden da die Kids von den ersten Mannschaften der Männer und der Frauen. Ja, schöne Aktion und hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Man könnte durchaus mehr Fokus auf solche Nachwuchsaktivitäten oder NLZ-Aktivitäten.
Generell, wir hatten es ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Es ist ja auch ein Zeichen bzw. ein sehr schönes Beispiel für gelebte Vereinsarbeit, um auch junge Menschen einzubinden, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben und gleichzeitig auch noch für den FC Carl Zeiss Jena zu begeistern. Ja, kann man nur den Hut davor ziehen, vor allem die das immer wieder organisieren, die sich da reinklemmen, die da viel Zeit auch rein investieren. Und es wäre wirklich schön, wenn das zukünftig ein bisschen mehr auch gewürdigt wird, weil letztendlich ist das auch die Basis für die Zukunft des FC Carl Zeiss Jena. Junge Spieler möglichst früh schon an den Verein binden, ein Interesse am Verein wecken und auch schon eine sportliche Entwicklung in die Wege zu leiten. Genau.
Jo. Johannes, ich denke, die Zeit erlaubt es, dass du einen 2-Minuten-Slot für dein Paradethema Futsal bekommst.
Genau. Leg Futsal wird in der Halle gespielt, immer 5 gegen 5. Das wisst ihr. Die Saison in der Regionalliga war vorbei im Ende März. Es gab danach eine Pause für die Futsal-Männer. Gab danach 2 Testspiele im April, am 19. April. Ein 9:7 Heimsieg gegen Blumenstadt United. Und am 25. April ein 8:6 Sieg, den ich eigentlich als sportlich sogar noch ein bisschen wertvoller einschätzen würde, in Leipzig gegen die DFB U19 Futsal-Stützpunktauswahl. Also dort, wo quasi Perspektivspieler zusammenkommen, um gemeinsam sich im Futsal, fortzubilden. Auch da hat der FCC gewinnen können. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es wird jetzt im Juni, da können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben, werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal noch näher drauf eingehen, den NOFV-Pokal geben am 6. Juni. Da findet das Finalturnier in Dessau statt. Teilnehmer sind Borea Dresden, Blumenstadt United und die U19 von Germania Halberstadt. Die Berliner Teams spielen einen eigenen BFV-Pokal aus und sind nicht dabei, das vielleicht dazu. Der TFV-Futsal-Pokal, also der Thüringer Futsal-Pokal, der findet mit 3 Teams statt, nämlich mit Blumenstadt United, dem FSV Harz 04, auch aus der Blumenstadt, und dem Futsal-Perspektiv-Team des FCC. Das erste Spiel ist am 16.06. in Jena. Kann man schon mal auf dem Schirm haben. Wie gesagt, wir werden da beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Vor diesen Pokalen gibt es am 22. Mai ein Vorbereitungsspiel bei Borea Dresden, auch Ligagegner gewesen diese Saison. Und an dieser Stelle noch ein genereller Ausblick. Der Start der Saisonvorbereitung für die neue Futsal-Saison 2022-23 ist am 25. Juli bereits. Und es gibt aktuell, da kann man noch nicht so viel mehr zu sagen, aber Planungen für ein erstes Futsal-Feriencamp in der zweiten Sommerferienwoche vom 25. bis zum 29. Juli. Auch da werden wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen näher drauf eingehen können. So, das waren circa 2 Minuten, oder?
Ja, wie auch immer, ich habe deinen Monolog versucht zu nutzen, um die Heizung zu reparieren, die euch mit diesen schönen Hintergrundgeräuschen hier versorgt. Ob es mir gelungen ist, wird die weitere Aufnahme zeigen. Und wir machen jetzt mal einen Sprung und schauen ein bisschen in die Sparte Vereinspolitik,
ja.
Zukunftskonzept, und gehen erstmal auf die Transferpolitik ein. Wie wir alle ja mitbekommen haben, ist natürlich der erste Mannschaftskader der Posten mit den höchsten laufenden Kosten jede Saison, aber auch mit dem größten Einsparpotenzial, wenn man es denn clever anstellt. Und ja, zum Stand der Aufnahme dieses 14. Podcast-Spieltags sind nicht allzu viele Personalien schon sicher. Wir wollen sie euch trotzdem kurz auflisten und sind aber auch überzeugt davon, dass dort in den nächsten Tagen und Wochen mehr Meldungen kommen. Also informiert euch gerne über alle möglichen Kanäle. Stand jetzt ist ganz frisch die Vertragsverlängerung vom Trainer Andreas Patz gesichert.
Finde ich sehr gut.
Genau, und mit Verträgen ausgestattet. Stand jetzt sind Bastian Striezel, Maxi Kraus, Justin Schau, Burim Halili, Marcel Hoppe und Vasileios Dedidis. Oder wie Lutz Lindemann sagt, Johannes.
Dedidis.
Genau.
Viele Grüße an Lutz.
Viele Grüße. Einige Abgänge sind auch schon sicher. Alex Prokopenko verlängert den Vertrag nicht. Das wurde auch schon frühzeitig offen kommuniziert. Gerüchten zufolge ist dort Freiburg 2 eine Option, die ja in der dritten Liga scheinbar die Klasse halten, soweit ich informiert
bin. Sogar relativ souverän, ja.
Genau.
Souveräne Saison gespielt.
Dann wurde das hat auch einen kleinen Medienaufschrei gegeben, Zweijahresvertrag von Matti Langer gekündigt. Hintergründe sind Differenzen mit Patz, nachdem ihm Perspektivlosigkeit im FCC mitgeteilt wurde. Ist zur Kenntnis zu nehmen. Ich persönlich traue ihm wenig hinterher aufgrund seiner Karriere-Historie. Sei es drum, müssen wir jetzt nicht weiter beleuchten. Tom Müller wird keinen Vertrag bekommen und überraschend, oder ich denke ein Stück weit überraschend für viele FCC-Fans, auch Lukas Zettlak wird keinen Vertrag bekommen. Mhm. Das heißt, die zwei, sag ich mal, als gleich stark definierten Konkurrenten um den Stammtorwartplatz gehen beide.
Das heißt, du gehst dann ins Tor nächste Saison.
Ich gehe bis dahin wahrscheinlich ins Tor, ja, bis dann jemand gefunden ist.
Das ist okay.
Ja, ich denke, es gibt einige bessere, aber ich würde es mal probieren. Ja. Felix Trinkgut geht zum VfB Lübeck. Dennis Lamar, Kevin Wolf, Maxi Oester-Hellweg werden auch alle nicht verlängert werden. Mhm. Und am bittersten finde ich eigentlich den Abgang von Patrick Schäder, der zur Spielvereinigung Bayreuth geht. Dort, sage ich mal, den Schritt in die dritte Liga wagen will. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute, hätten ihn aber natürlich sehr, sehr gern auch weiter hier in Jena gesehen.
Genau so ist es. Wirklich schade, ein Junge mit Perspektive hat sich dafür entschieden, in Bayreuth zu spielen. Das ist zu respektieren. Schade ist es trotzdem. Dann gibt es noch ein paar offene Personalien jetzt zu Redaktionsschluss. Das ist Maxi Wolfram, bei dem noch nicht klar ist, was passieren wird. Leon Bürger, ebenso René Lange, Fabian Eisele, Maurice Hähne und Lukas Staufer. Alles noch offen bzw. in der Planung. Harry, mal davon abgesehen, wer jetzt geht, wer bleibt und wer noch offen ist. Wenn wir über mögliche Neuzugänge reden, ja, die sind ja im Zukunftskonzept durchaus auch vorgesehen. Wen wünschst du dir? Wir haben in der Redaktion rumgefragt.
Tobi Werner, dreh jetzt etwas lauter bitte. Ich habe es dir schon mal persönlich gesagt, Daryl Gürtz. Guter Mann, sicherlich einer für die offensiven Außen, der beim BFC in Liga 3, falls sie denn die Relegation schaffen, keine Rolle mehr spielen wird. Und dann habe ich ein Auge geworfen auf Mohand Al-Mansouri, das ist der kleine Rechtsverteidiger vom VfB Auerbach, der gegen uns in Ordnung gespielt hat, aber vor allem gegen den BFC ein Riesenspiel gemacht hat. Wie gesagt, ich habe das im Stream gesehen. Ja, und aus der Redaktion wurde sich von unserem werten Kollegen Toni der Robin Krause gewünscht.
Hat auch schon in Jena gespielt.
Der hat auch schon mal hier gespielt und ist halt, hat sich zu einem Leader als Sechser vor der Abwehr und zu einem Spieler mit Staubsaugerqualitäten entwickelt und würde uns sicherlich sehr weiterhelfen. Ja, dann gab es natürlich auch noch einen Wunsch von unserem Kumpel Bene, der sich den Manni Starke zurückwünscht. Weil er ihn mit der Aufstiegssaison damals positiv in Verbindung bringt und ihn mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar noch etwas mehr als unseren damaligen Ketchup-Timmy vermisst.
Ja, was sich da Christian gewünscht hat, das finde ich, sollten wir jetzt an dieser Stelle nicht vorlesen, weil ich das nicht akzeptiere. ein Spieler von einem Gegner aus der Regionalliga, der zentrales Mittelfeld spielt und als Gegenspieler als sehr eklig beschrieben wird, 30 Jahre alt ist, ihr könnt selber gucken, wer es ist. Und zusätzlich, und das lese ich jetzt vor, wurde sich Florian Dietz gewünscht. Aktuell spielt er bei der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln unter Marc Zimmermann, hat diese Saison in 18 Spielen immerhin 13 Tore geschossen.
Und du darfst selber vorlesen, was sich das Redaktionsmitglied Clemens wünscht.
Ja, Redaktionsmitglied Clemens wünscht sich mich. Aktuell bin ich vereinslos und Podcast-Moderator. und laut eigener Aussage mindestens Viertliga-tauglich. Wir spielen nächste Saison sehr wahrscheinlich in der vierten Liga. Wenn man mich fragt, ich würde es machen. Also, hab auch, also ich kann abends dann zum Training kommen. Immer. Also wir können nicht vormittags trainieren, da muss ich arbeiten.
Ja.
Aber, gut. Ja.
Wenn ich ganz viel Glück habe, schaffst du damit die Podcast-Aufnahmetermine nicht mehr und meine Nerven werden nicht mehr so stark strapaziert.
Ja.
Ja. Spaß dann beiseite.
Du nicht so viel Haare. Okay.
Sag der Richtige. auch im Trainerteam deuten sich Verkleinerungen an. Noch nicht ganz geklärt ist die Personalie Gianluca Fratanali. Grundsätzlich wünscht man sich eine engere Zusammenarbeit mit dem Leichtathletikverein im Athletikbereich. Mhm. Und ja, inwiefern dann mit ihm weiter geplant wird, wissen wir zum jetzigen Stand noch nicht. Das wird sicherlich aber auch zeitnah in irgendeine Tendenz gehen.
Wer gehen wird, ist auf jeden Fall Munir Rashuni. Der hat seit 2020 hier als Co-Trainer gewirkt, kam damals mit Dirk Kunert zusammen. Wird den Verein verlassen in der Sommerpause.
Genau, wir haben es schon angeteasert, eine weitere Auswirkung des Zukunftskonzeptes, so schade wir persönlich als Redaktion das finden, ist die Abmeldung der zweiten Männermannschaft. Ja, an der Stelle wollen wir auch nochmal auf die Frage nachher in der Halbzeitpause verweisen, die sich auch auf dieses Thema bezieht. Wir haben es ausführlich mit Benno Weber diskutiert zur letzten Veröffentlichung. Ich sag mal, es ist ein Schritt, der hoffentlich nicht noch allzu sehr bereut wird. Der Sprung, die Heizungsreparatur ist mir nicht ganz gelungen. Wahrscheinlich musst du nochmal mit deinen zwei linken Händen.
Ich bin ja Handwerker.
Ja, deswegen sicherlich,
das geht schon. Ich mach das gleich.
Ja. Genau, ja. Etwas positiver die Botschaft zur Weiterführung der Frauenmannschaft in der zweiten Bundesliga. Und einer zweiten Frauenmannschaft in der Regionalliga, die so eine Art älteste Jugendmannschaft sein soll, um einen Sprung, sage ich mal, in die erste Frauenmannschaft zu verkürzen.
Dazu ganz kurze Anmerkung, das ist so interessant. Ne? Bei den Männern wird das zweite Team abgeschafft und bei den Frauen wird es aus genau dem Grund beibehalten, aus dem Heiko Weber eigentlich gesagt hat, oder unter anderem gesagt hat, dass es sinnvoll wäre, ein zweites Team zu haben.
Ja.
FCC.
Ja, kurios auf jeden Fall. Ja. Auch eine Folge des Zukunftskonzeptes ist ein erfolgter Startschuss dreier Arbeitsgruppen.
Genau.
Des FCC. Wir haben sie beim letzten Mal schon erläutert, auch die inhaltlichen Ziele erläutert. Und am 8. April war es soweit, dass sich freiwillige, engagierte Vereinsmitglieder eben zum ersten Mal zu diesem Ziel zusammengefunden
haben. Genau. Dazu vielleicht ganz kurz. Es gab ja diese drei Arbeitsgruppen. Es gab die Arbeitsgruppe Mitgliederoffensive, die war jetzt zum Heimspiel gegen Rathenow schon im Stadion präsent mit einem Stand und da haben sich auch neue Vereinsmitglieder angemeldet. Die Ehrenamtsgruppe hat mit Plakaten und Flyern auf sich aufmerksam gemacht und bestimmte Themen und Vorhaben quasi unter die Leute gebracht. Und die Arbeitsgruppe Teampatenschaften hat auch gestartet. Da gibt es jetzt noch nichts offiziell Neues, aber in allen drei Gruppen wird fleißig gearbeitet. Und ihr könnt gerne euch, wenn ihr Interesse habt, an einer der Gruppen mitzuarbeiten, unter arbeitsgruppen@fckarlzeiss-jena.de per Mail an die Organisatoren der gesamten Arbeitsgruppengeschichte wenden und dann
völlig richtig, ja,
mitarbeiten.
Genau, und wie gesagt, Ehrenamtspool, das ist eigentlich was mit dem größten Personalbedarf, nicht in der strukturellen Arbeit, die Vernetzung und Grundlagen ermöglicht, sondern einfach in der Mitarbeit möglichst vieler bei eben ehrenamtlichen Tätigkeiten, die so anfallen. Wie gesagt, wir haben da schon einiges aufgezählt.
Ja.
Unterstützung, Nachwuchs bei Heim- und Auswärtsspielen, es können verschiedenste Dinge sein, Feriencamp, Vorbereitungen und so weiter und so fort. Dort gibt es eine Mailadresse, die wir euch auch nochmal wiederholen wollen. Die nennt sich ehrenamt@fc-karlzeiss-jena.de und wir appellieren wirklich an jeden und jede Person, die da mithelfen möchte, meldet euch dort, wenn ihr Zeit habt, zum Beispiel wenn ihr einen Führerschein habt und gerne mal sonntags die C-Jugend nach Rudolstadt fahrt, dann seid ihr da genau richtig.
Genau, wir haben jetzt noch zwei weitere Themen auf dem Zettel. An der Stelle würde ich, glaube ich, gerne selektieren, weil wir auch schon bei ca. 40 Minuten Spielzeit angekommen sind. Und da es akut ist, beziehungsweise terminlich einfach näher steht und anrückt, ist der Punkt Vereinskultur. Nächste Woche, 13. Mai, Freitag, 119 Jahre. Welches Vereins?
FC Carl Zeiss Jena.
Sehr gut, du hast gut aufgepasst und auch in Geschichte gut aufgepasst, bist belesen, das freut mich. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Es gibt eine Einladung in den Biergarten hinter der Haupttribüne. 17 Uhr wird es losgehen. Alle Mitglieder sind herzlich willkommen. Wird ein bisschen was zu essen und zu trinken geben und soll einfach eine Möglichkeit sein, sich mal ruhig in einem Rahmen von einem Geburtstag des Lieblingsvereins auszutauschen und einfach mal auch über den FC Kaiserslautern ins Gespräch zu kommen, zu philosophieren und ja, einfach mal auch den Verein hochleben zu lassen.
Und ja, es besteht natürlich auch wahrscheinlich, oder wir hoffen es ganz sehr, die Möglichkeit, dort auch mal mit aktiven Spielern in Kontakt zu kommen, aller möglichen Mannschaften. Sicherlich auch den ein oder anderen Gremienvertreter dort mal auf Tuchfühlung gehen zu können. Also es ist auch einfach, glaube ich, eine Möglichkeit, dort mal an Infos zu kommen, an die man sonst nicht käme, an die wir vielleicht auch nicht unbedingt hier im Podcast oder auf die wir nicht unbedingt hier eingehen können. Das heißt, wer sich das entgehen lässt, ist ja selber schuld. Unser Verein hat es auf jeden Fall verdient und läutet damit ein hoffentlich ja, gutes und erfolgreiches 120. Jahr ein, was hoffentlich in einem ja, sehr großen Rahmen dann ein würdiges Ende findet und eine schöne Jubiläumsfeier.
Wobei, genau, das hoffe ich persönlich auch, wobei dazu auch alle aufgerufen sind, sich daran zu beteiligen, sich Gedanken zu machen und den 120. Geburtstag dann im Jahre 2023 aktiv mitzugestalten.
Genau.
Ja, unser Verein ist es einfach wert. Also, drei Farben hat nicht jeder Verein, eigentlich haben es die wenigsten 120 Jahre. Was willst du mehr? Also, das ist doch geil.
Ja, du hast völlig recht dieses Mal. Alles gut. Ja, wir wollen natürlich auch noch mal ein paar Worte zum Stadionumbau verlieren. Letztendlich weiterhin schnell am Wachsen ist die Osttribüne, die neue Haupttribüne wird. Dort sieht man doch sehr große Fortschritte, was diese einzelnen Bauteile angeht, die dort eben Stück für Stück aufgestellt, verbunden, errichtet werden. Es geht zeitnah weiter auch mit den Arbeiten am Nachwuchsleistungszentrum. Also der dortige Umbau wird sehr zeitnah auch sichtbar werden. Und derzeit wird auch die Jahnwiese vor dem Fanprojekt, also zwischen Stadtrodauer Straße und Fanprojekt sozusagen, umgebaut in untermaßige Großfeldplätze, wie ich gehört habe.
Erklär das bitte, was sind untermaßige Großfeldplätze?
Das sind, sage ich mal, nicht Halbfeld, sondern eben Großfeldplätze, die aber nicht den offiziellen DFB-Maßen, Mindestmaßen genügen, aber trotzdem in Training, sage ich mal, unter Großfeldbedingungen zulassen.
Um es vielleicht noch bildlich zu machen, danke für diese Erklärung, ich glaube, ich habe es verstanden. Stellt euch den Platz in Winzerla vor. Wer ihn kennt, weiß, das ist ein Kunstrasen oberhalb der Blöcke. Der ist gerade noch so maßig, also man darf drauf spielen, 11 gegen 11, aber ein bisschen kleiner und dann hat man einen untermaßigen Großfeldplatz.
Auf jeden Fall war der immer sehr lauffaul spielerfreundlich. Also ich habe da immer sehr gerne.
Ja, ich fand es auch immer, es war, man konnte von der Mittellinie schießen, es war schön.
Wollen wir vielleicht noch kurz auf die Situation im Block E eingehen, weil letztendlich doch auch Reibungsverluste im Hintergrund hörbar wurden. Es wurde sich dann doch viel beschwert über gewisse Dinge. Auch die Medien haben ihren Anteil dazu beigetragen. Wir wollen an der Stelle nur noch mal sagen, die Offenheit der Südkurve-Anhänger wurde vom restlichen Stadionpublikum eigentlich sehr begrüßt, also außerhalb irgendwelcher Internetforen, Facebook-Seiten und dergleichen. Es wurde frühzeitig offen kommuniziert und der Weg zu den Leuten gesucht.
Heizung reparieren können wir beide nicht. Mach weiter bitte.
Frag mal Anja Heuschke dann, ob sie das macht. Genau, wie gesagt, es gibt dort Diskussionen natürlich, die auch letztendlich von einem gewissen Bild-Zeitungsjournalisten sehr geschürt wurden, was Ticketpreise in der neuen Saison, die Platzproblematik auf der Haupttribüne und so weiter bezüglich des Verbleibs der Südkurve im Block E angeht.
Ja, ich möchte dazu mal ganz kurz Folgendes einfach sagen. Letztendlich kann in unserem Stadion auch in der kommenden Saison jeder seinen Platz frei wählen, kann in den verfügbaren Bereichen eine Dauerkarte oder eine Tageskarte erwerben und dementsprechend, glaube ich, braucht man da gar nicht so viel zu diskutieren, warum das immer dann schlecht geredet wird, dass sich, oder ja, versucht ins schlechte Licht zu rücken, dass sich die Südkurve dafür entschieden hat, in Block E sich zu stellen. Das erschließt sich mir einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Aufmerksamkeitsgehabe von der entsprechenden Person, die du angesprochen hast. Ja, mein Gott. Ich glaube, wenn es da Redebedarf wirklich gibt, ernsten Redebedarf und Fragen eurerseits, dann können wir beide, das maßen wir uns jetzt einfach mal an, auch gerne vermitteln irgendwie, richtig, dass man da Fragen aus oder Probleme aus der Welt schafft. Und das geht am ehesten immer noch im Stadion oder im direkten Kontakt und nicht im Internet. Da kann jeder schreiben, was er will und ist anonym. Es ist immer noch am schönsten, ey, es ist Fußball. Fußball findet im Stadion statt, Fußball findet mit anderen Menschen zusammen statt. Und auch da sollte auch der Austausch stattfinden und nicht irgendwo in der Anonymität. Meine persönliche Meinung dazu.
Hast du völlig recht, das lassen wir auch gerne so ein bisschen als Abschluss dieser Halbzeit stehen. Wie bei allen anderen Themen auch, nutzt gern unsere Kontaktadresse, um alle möglichen Fragen und alle möglichen Themen zu besprechen. Wir vermitteln euch gerne oder antworten euch selber im Rahmen unserer Möglichkeiten und wir werden auch nichts unversucht lassen, auch weiterhin nicht, das sichern wir euch zu, um, sag ich mal, einfach ein gutes Miteinander, nicht nur in der nächsten Saison, sondern quasi zu allen möglichen Zeitpunkten zu ermöglichen.
Ganz genau so ist es. So, wir haben jetzt schon eine Minute Nachspielzeit. Das heißt, es bleibt uns nichts weiter übrig, außer zu sagen, vielen Dank, dass ihr die erste Halbzeit euch zu Gemüte geführt habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich in der Halbzeit wieder. Und dann in der zweiten Halbzeit begrüßen wir Anja Heuschkel an unserer Seite. Bis gleich.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zur Halbzeitpause des heutigen Blau-Gold-Weiß-Spieltags. Wir haben heute genau eine Einsendung bekommen und damit weniger als beim letzten Mal. Es ist eine Frage von Lukas Voss aus Saalfeld, der wissen möchte, nach der Rücknahme der zweiten Mannschaft, was ist da jetzt eigentlich und überhaupt, wie kam es dazu? Und
ja. Bevor du dich verschlingerst, lassen wir die Frage doch einfach mal im Original anhören und wir spielen sie euch einfach ein.
Hat man vielleicht in den letzten Jahren gesehen, dass die zweite Mannschaft eher eine Halde für Spieler war, die es eher nicht in die erste Mannschaft schaffen würden? Oder ist es eher eine finanziell notwendige, aber doch etwas traurige Entscheidung, da die zweite Mannschaft vielleicht eine sinnvolle Vorstufe im Männerbereich dargestellt hat?
Danke, Lukas. Wir haben überlegt, mal jemanden zu Wort kommen zu lassen in der Beantwortung der Halbzeitfrage, der bisher eigentlich etwas unterrepräsentiert war in unserem Podcast und deswegen wird antworten Henning Bürger.
Ich glaube, in der Betrachtung der Problematik U21 ist es eine Mischung aus genau den beiden Argumenten, die hier angeführt werden. Das ist zum einen die wirtschaftliche Betrachtung des Teams U21 und natürlich auch die Betrachtung der Leistungsfähigkeit der Spieler unserer U21 und dementsprechend ist man zum Schluss gekommen, dass die wirtschaftlichen Überlegungen da die Hauptrolle spielen und wir aber in Zukunft eine starke U19 vorhalten müssen und auch entwickeln müssen, um den Sprung zur Männermannschaft unseres FC kleiner werden zu lassen. Das ist, denke ich, so die Hauptüberlegung in der ganzen Geschichte. Das ist sicher keine einfache Entscheidung gewesen. Die ist lang diskutiert worden, auch von allen Seiten betrachtet worden. Und letztendlich aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage unseres FC und auch der nötigen Umstrukturierungen auf Gesellschafterebene so entschieden worden.
Ja, Henning, vielen Dank für diese Antwort. Lukas, wir hoffen, das konnte ein bisschen klären, was du wissen wolltest, Harry. Magst du dazu noch was ergänzen?
Ich denke, das kann man erstmal so für sich stehen lassen. Wir wollen aber natürlich dazu animieren, wenn das jetzt noch nicht ausführlich genug war, ihr da vielleicht noch tiefere Infos wolltet oder einfach mal drüber in Austausch kommen wollt, meldet euch bei uns, stellt eine vertiefende Frage zum Beispiel an folgende Adresse.
halbzeit@blaugoldweiß.de für die Halbzeitfrage.
Ja, oder kommt einfach so mit uns ins Gespräch über
kontakt@blaugoldweiß.de für den Kontakt mit Blaugoldweiß.
Das hast du wieder mal ganz, ganz herrlich gemacht. Dann ziehen wir das auch nicht in die Länge jetzt.
Nö, müssen wir nicht. Wir freuen uns auf eure Anregungen. Haben Sie ja vorhin auch schon mal gesagt, zu einem bestimmten Punkt. Kommt mit uns ins Gespräch, wir freuen uns. Ich glaube, da profitieren wir alle von.
So sieht's aus. Und wir freuen uns natürlich auf die gleich beginnende zweite Halbzeit. Und ja, bis gleich.
Bis gleich.
101% schneller, besser und stärker als der Rest. Denn nur mit Power kommt auch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest.
Ich steh auf, geh raus und atme den Tau von den Blättern. Denn jeder Einheit steigert mich um 1%. Jeder Lauf macht mich schneller, also 30 Kilometer bis die Lungenflügel brennen. Mein Kopf ist dicker als die Wände, die er bricht. Also bleib ich lieber fitter als der Rest. Halt die Deckung stabil, bevor das Leben wieder trifft. Denn jeder Tag ist ein gottverdammter Test. Also wieder rein in den Ring, immer eine Hand am Kinn. Doch der erste Punch holt mir seinen Respekt. Runde über Runde ganz allein, denn ihr klärt nicht den Rücken die Probleme, sondern immer nur du selbst. Trainer, Familie, mein zweites Zuhause im Gym. Nicht so nobel, doch ich kenne jeden Fleck. Jeden Tropfen Blut oder Schweiß auf dem dreckigen Parkett. Doch willst du chillen, dann verpiss dich ins Hotel. Denn jeder Fehler, jeder Stein, jede Scherbe auf dem Weg heißt, dass man mich lieber nicht unterschätzt. Wie der Vater, so der Sohn, denn ich trag es in den Gen. Denn jeder Schritt in diesem Leben ist erkämpft. Es geht nicht um Perfektion, aber darum besser zu werden. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Entweder machst du oder du machst nichts, nur Resultate zeigen, was du bist. Lass deine Schwäche verbrennen, 101%. Schneller, besser und stärker als der Rest. Denn nur mit Power kommt doch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Heute unser Spezialgast, die Anja Heuschkel. Hallo Anja, wir begrüßen dich ganz herzlich.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Freut uns auch und ich bin zunächst verwundert, was das für ein musikalischer Fehltritt eben war.
Johannes, das war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Musik.
Aha.
Ja. Und nicht so ein blödes. Du weißt schon, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Und was war es nun?
Contra K. Anja, magst du dazu noch was sagen?
Ja, richtig, Contra K. Höre ich oft vorm Spiel, deswegen dachte ich, kann ich das auch heute hier hören, bevor wir in den Podcast starten.
Gute Idee. Gut. Muss mir ja nicht alles gefallen.
Ja, aber es wäre schön, wenn dir gute Musik gefallen würde. Naja, okay. Anja, wir fangen mal an mit einem kurzen Einstieg, einer kurzen Vorstellung deiner Person. Name haben wir jetzt schon gesagt. Hast du einen Spitznamen?
Nee, tatsächlich gar keinen.
Okay, und warum nicht? Hat sich nicht ergeben.
Ich denke mal, Anja ist kurz und knapp und seitdem ruft mich auch jeder so.
Okay, magst du uns verraten, wie alt du bist?
Ja, ich bin 24.
Welcher ist dein eigentlicher Heimatverein? Also wo hast du zum ersten Mal mit dem Fußballspielen angefangen?
Beim ZSG Wormstedt.
Okay. Was war dein erstes FCC-Spiel? Egal ob als Fan oder als Spielerin.
Ich war tatsächlich immer Ballholerin bei Kind. Damals auch beim Frauenfußball. Genau, das war so meine ersten Fußstapfen beim FCC.
An welches Spiel, egal auch Spielerin oder Zuschauerin oder Ballkind, erinnerst du dich besonders gerne zurück?
An mein erstes Spiel, glaube ich, beim FCC. Das war damals noch in der B-Union-Bundesliga. Da haben wir gegen Union gespielt, Union Berlin. Und es war generell auch ein bisschen Premiere, weil die B-Union-Bundesliga da erst eingeführt wurde. Und deswegen erinnere ich mich da ganz gut zurück.
Was war dein schönstes Tor bisher?
Tatsächlich, als ich aus einer langen Verletzung kam, da haben wir damals noch mit der zweiten Mannschaft in Gera gespielt, da habe ich mein Comeback gegeben und habe ein Fernschusstor geschossen gleich in dem Spiel. Ja, das bleibt mir bis jetzt in Erinnerung.
Und was war dein wichtigstes?
Puh, ich weiß gar nicht, ob ich das wichtigste Tor schon geschossen habe. Ich spiele hinten in der Abwehr. Ich glaube, also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Ja.
Was war deine schlimmste Gegenspielerin?
Tatsächlich würde ich sagen, in der ersten Liga Lea Schüller, eine Stürmerin, ja, ist sehr, sehr flink gewesen, sehr robust.
Und was war deine schlimmste Mitspielerin?
Schwierige Frage. Würde ich jetzt auch keinen Namen nennen.
Okay, dann noch zwei weitere kurze Fragen. Hast du eine Leidenschaft abseits des Fußballs?
Ich habe eigentlich keine konkrete Leidenschaft. Ich bin einfach sehr, sehr oft sportlich unterwegs, spiele gerne Tischtennis, fahre gerne Fahrrad, gehe auch gerne in meiner Freizeit einfach mal laufen, kombiniere halt vieles zusammen.
Und letzte Frage, Bierfrage, Apoldaer oder Eringsdorfer, was trinkst du lieber?
Dann lieber Apoldaer.
Sehr gut, richtige Antwort.
Haben sich auch einige Hörer schon öfters gewünscht.
Ja, wo ist es? Nicht da.
Muss man unser Catering-Team mal in die Pflicht nehmen.
Ja.
Ja. Danke erstmal für die Kurzvorstellung. Wie immer jetzt der Spruch, ich denke, jetzt kennen dich alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser, als das vorher der Fall war. Und gehen wir mal weiter in unser eigentliches Interview. Beginn auch, wie so oft, mit der Frage, hörst du eigentlich selbst Fußball-Podcasts oder andere Podcast-Genres?
Tatsächlich höre ich Podcasts noch nicht so häufig. Ich habe aber tatsächlich in den von Heiko Weber jetzt in euren letzten Mal mit reingehört. Da ging es auch wieder ein bisschen um Frauenfußball, aber ansonsten bin ich da noch nicht so drin.
Okay, und
ist nicht schlimm. dann fangen wir eigentlich mal gleich mal mit der fußballerischen Karriere an. Ja, wann kam es dazu, dass du angefangen hast, selber Fußball zu spielen? Wie muss man sich das vorstellen? Standest du mit 3 Jahren schon auch auf dem Bolzplatz oder hat sich das erst im Laufe der Kindheit ergeben oder wie war das?
Erst so ein bisschen im Laufe der Kindheit. Mein Bruder ist ein paar Jahre älter als ich und hat damals schon eine kleine Kindermannschaft trainiert gehabt. Das war bei uns damals zu Hause auf dem Dorf in einer Turnhalle. Und ich war eigentlich immer nur mit da, um ein bisschen zuzugucken, bis halt irgendwann gesagt haben, ja, wir brauchen eigentlich noch jemanden, Anja, spiel mal mit. Und dann bin ich so ein bisschen dazu gekommen, bin dann zu meinen Eltern nach Hause und habe gleich gesagt, ihr müsst mich anmelden. Und da ging es dann richtig los.
Hast du dann mit den Jungs zusammen gespielt die ganze Zeit? Also waren das noch gemischte Teams?
Ja, genau. Ich habe bis zu den B-Junioren bei den Jungs gespielt und bin dann auch von den Jungs direkt hier zum FC oder zum USV damals noch gewechselt.
Hattest du als Kind trotzdem schon einen Blick für Frauenfußball, also Frauenfußball-Bundesliga zum Beispiel oder internationale Teams und hattest du da einen Herzensverein?
Tatsächlich gar nicht. Also ich bin damals wirklich nur über eine Freundin immer zum USV gegangen, weil deren Schwester in der ersten Liga mitgespielt hat. Das war damals noch Melanie Kroll und da war ich halt immer so ein bisschen Ballkind, deswegen habe ich mir das Spiel mit angeguckt, aber wirklich viel mit Frauenfußball hatte ich eigentlich gar nicht am Hut.
Okay, und gab es denn gerade auch in der Jugend, wenn du bei den Jungs mitgekickt hast, negative Erfahrungen, Vorurteile, vielleicht Diskriminierung, wie auch immer, weil du eben als Mädchen trotzdem fußballverrückt warst oder geworden bist?
Nee, also negativ eigentlich gar nicht. Bei uns auf dem Dorf war es halt tatsächlich so, dass wirklich eigentlich kein Mädchen Fußball gespielt hat und ich jedes Wochenende alleine so mit den Jungs unterwegs war, aber es war tatsächlich eigentlich immer eher positiv. Die Zuschauer fanden es immer ziemlich cool, dass da halt ein Mädchen mitspielt. Ja, negative Erfahrungen habe ich nicht gesammelt.
Ist recht überraschend, muss man sagen, weil also ich kenne es auch tatsächlich aus meiner eigenen Jugend noch ein bisschen anders. Hast du dann... Du hast bestimmt eine feste Position, oder? Oder hast du alles mal durchprobiert?
Bei den Jungs tatsächlich habe ich schon immer auch hinten gespielt. Also eigentlich immer Innenverteidiger, Außenverteidiger, irgend sowas. Bei den Frauen habe ich mich da noch ein bisschen durchprobiert.
Okay. Das heißt, du wurdest geborene Abwehrspieler. Warst von Anfang an eine geborene Abwehrspielerin?
Ja, scheinbar war ich nicht gut genug zum Torschießen.
Wie war denn dein Verhältnis zum FCC? Bevor die USV-Frauenmannschaft eingegliedert wurde, hattest du da schon irgendwelche Sympathien, so regelmäßig mal zum Spiel gegangen oder solche Sachen?
Also ich hatte eigentlich erst so richtig was mit dem FCC zu tun, als ich auf dem Sportgymnasium war, als ich hier beim USV gespielt habe. Das kam dadurch, dass wir natürlich auch Jungs in der Klasse hatten, die beim FCC schon gespielt haben. Da war ich teilweise da halt mehr so bei der B-Union, bei der A-Union so ein bisschen zugucken. Als es dann auch in den Frauenbereich ging, fand ich dann auch die Männermannschaften vom FCC attraktiver und war auch da immer mal wieder beim Spiel. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jedes Spielfreiwochenende von mir da im Stadion beim FCC verbracht habe.
Hast du dann generell also Fußball an sich auch als Fan verfolgt oder warst du eher so die Person, die gesagt hat, ey, ich will raus und selber kicken?
Nee, ich habe es eigentlich schon auch eher als Fan verfolgt. Ich bin immer sehr dran, dass ich halt auch gucke, wo meine Freunde oder Bekannte auch so spielen und bin da auch viel mit unterwegs.
Okay. Dann haben wir quasi den ersten Part schon, also den Amateur-Part, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abgehakt. Du hast in Wormstedt angefangen und bist danach zum USV nach Jena gekommen. War das ein für dich logischer Schritt aufgrund der Regionalität? Oder hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, professioneller zu spielen?
Ja, also ich bin von Wormstedt damals noch zum anderen Jungverein gewechselt. Immer so, dass ich halt in irgendeine Altersklasse reingepasst habe. Weil als Mädel durfte man ja damals immer noch ein Jahr quasi älter sein und in dem Team halt mitspielen. Dann haben wir irgendwann mal hier in Jena gespielt. Ich glaube, das war so gegen Schott Jena oder so. Und da war ein Trainer mit dabei, der meinte, oh, da ist ein Mädchen, lad die doch mal mit zur Sichtung ein. Und da wusste ich aber noch gar nicht, was eigentlich los ist. Da war ich schon vor der Sichtung beim Sportgymnasium. Das lief auch anfangs echt immer alles ganz gut. Dann bin ich schon im Halbjahr gewechselt. Ja, und dann nach dem halben Jahr, nachdem die Schule vorbei war, also das eine Schuljahr vorbei war, bin ich dann auch aufs Internat gegangen. Und seitdem bin ich quasi hier.
Und du warst auch U17-Nationalspielerin?
Ja,
also wie war das so, was war das für eine Erfahrung und wie muss man sich das vorstellen, sag ich mal, doch als noch recht junger Mensch, sag ich mal, so eine Doppelbelastung auch in einer Nationalmannschaft zu haben? Wie lief das zeitlich zum Beispiel ab?
Also ich muss sagen, ich habe da nicht so richtig Druck verspürt, weil mir in dem Moment immer noch gar nicht bewusst war, was das eigentlich heißt. Ich war auf dem Sportgymnasium, da sind wir immer zu so Länderpokalen gefahren, mit Thüringen, mit der Landesauswahl. Da wurde ich irgendwann mal gesichtet und dann haben die mich eingeladen. Da war ich ganz froh, dass noch zwei andere Mitspielerinnen mit dabei waren, weil ich immer ein bisschen schüchtern bin. Und dann hat man das, glaube ich, ein bisschen darauf ausgelegt. Dann habe ich erst so langsam begriffen, was es eigentlich gerade heißt, was ich eigentlich gerade mache. Habe mich auch versucht, schon als jüngere Spielerin ein bisschen professioneller auch zu verhalten. Habe versucht, dass ich das mit der Schule und so alles zeitlich immer hinkriege. Und ja, ich denke, es hat alles ganz gut funktioniert.
Okay, und wo würdest du denn gerne mal spielen? Welche Ziele hast du für deine Karriere?
Ich würde gerne auf jeden Fall nochmal in der ersten Liga spielen wollen. Bei welchem Verein halte ich mir vollkommen offen. Würde auch gerne mit dem FCC wieder in der ersten Liga spielen. Ja, ich habe da keinen Lieblingsverein, wo ich gerne hin möchte.
Also vom sportlichen Niveau her, wie kann man sich das vorstellen? Wenn man jetzt als U17-Nationalspielerin unterwegs ist und spielt, wie groß ist, also wir haben letztes Mal mit Heiko Weber recht viel über die Differenz zwischen Nachwuchsbereich bei den Jungs und dann Profibereich bei den Herren gesprochen. Wie kann man sich das bei den Frauen, bei den Mädels vorstellen? Ist da auch so ein großer Schritt dazwischen?
Also ich würde sagen, der Schritt ist nicht so groß wie bei den Männern. Bei uns sieht man es auch wirklich häufig, dass ja aus der U17 die Spielerinnen direkt in die Frauenmannschaft mit hochgezogen werden. Ich glaube, das Einzige ist so ein bisschen der körperliche Nachteil dann, wenn man als junge Spielerin auch hochgezogen wird. Aber ansonsten würde ich eigentlich fast sagen, nimmt sich das nicht so viel.
Das heißt jetzt beispielsweise, dass die Intensität eines Spiels nicht so groß unterscheidet. Bisschen höher, aber nicht so krass wie bei den Männern, würdest du sagen. Okay.
So würde ich es beschreiben.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass du recht lange diese Saison leider verletzt aussetzen musstest. Du warst eigentlich oder bist Kapitänin. Wie haben sich dann Spieltage für dich diese Saison gestaltet? Also warst du beispielsweise vor den Spielen mit den Mädels in der Kabine? Hast du an Trainings trotzdem teilgenommen? Wie war deine Saison so?
Also ich habe anfangs wirklich oft versucht, bei dem Team immer dabei zu sein. War ganz oft bei den Trainingseinheiten noch mit dabei. War eigentlich bei jedem Spiel mit dabei. Dann kam erstmal die OP, dann lief ich lange auf Krücken, dann war es halt für mich nicht mehr ganz so leicht, halt jeden Tag irgendwie mal dabei zu sein. Habe aber wirklich versucht, immer bei den Spieltagen halt da zu sein, war auch immer schon da, als sie sich aufgewärmt haben, war eigentlich bei jeder Besprechung in der Kabine mit dabei. Habe eigentlich versucht, zeitlich genau das Gleiche zu investieren wie jede andere Spielerin auch und ja, wollte eigentlich auch viel eine mentale Stütze so für das Team halt sein, weil wir schon eine sehr, sehr junge Truppe sind und gerade ja, meine Rolle als Kapitänin, wollte ich nicht einfach so herschenken, sage ich mal, sondern wollte einfach trotzdem viele Tipps geben und viel motivieren.
Wie schwer war es dann letztendlich für dich, dass du nicht aktiv mit eingreifen konntest, also dass du quasi am Spielfeld ranstehen musstest, gezwungen warst, zuzuschauen und nicht helfen zu können?
Ja, schon so sehr, sehr schwer. Ich glaube, es war jede verletzte Spielerin schwer, vor allem wenn man weiß, dass man die ganze Rest der Saison wahrscheinlich auch nicht mehr spielen wird, was zu dem Zeitpunkt schon ziemlich sicher war. Und ich meine, wir haben uns den Klassenerhalt anfangs vorgenommen. Es lief ja anfangs auch gar nicht so schlecht. Und dann halt Stück für Stück zu sehen, dass wir gerade so ein bisschen den Bach runtergehen, war natürlich schon schwer, weil ich konnte halt einfach nur irgendwo mehr helfen.
Ja, nimmst du im Frauenfußball oder in den Kaderzusammenstellungen bei der Erfahrung, die du bisher gesammelt hast, auch so viel Fluktuation mit wie bei den Männerteams, dass teilweise ja, der ganze Kader oder 80% des Kaders irgendwie in der Sommerpause getauscht wird, teilweise in der Winterpause nochmal ja, rumgeschoben wird und so weiter und so fort. Ist das ähnlich stark oder bleiben die Teams im Kern länger und, sag ich mal, enger zusammen?
Also ich würde eigentlich sagen, die Teams bleiben auf jeden Fall länger zusammen, auch im Kern. Ich habe, glaube ich, jetzt immer noch 4-5 Spielerinnen bei mir im Team, mit denen ich damals auch B-Union-Bundesliga noch gespielt habe. Also schon über 5-6 Jahre auf jeden Fall kicken wir zusammen. Und ja, deswegen würde ich sagen, es ist nicht so krass wie Männerfußball.
Woran liegt das?
Ja, gute Frage. Ich habe von vielen Spielerinnen, gerade hier in Jena, immer gehört, dass sie sich hier sehr, sehr wohl fühlen, generell in der Stadt, das ganze Umfeld, dass man hier auch mit der Schule das alles gut verbinden kann, mit dem Studium und so. Dann glaube ich immer, schließen Frauen einfach sehr, sehr schnell irgendwas ins Herz. Ich glaube, das ist auch hier in Jena halt einfach so. Und deswegen hängt man, glaube ich, eher immer so an einem Team und an den Mitspielerinnen und schließt schnell Freundschaften. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Grund dafür sein könnte.
Also im Umkehrschluss kurz zusammengefasst, es ist beim Frauenfußball einfacher, Menschen über emotionale Aspekte an den Verein zu binden.
Ja, denke ich schon. Ja, vor allem, weil ich auch sagen wollte, dass im Frauenfußball jetzt nicht immer das Geld so eine große Rolle spielt. Und deswegen wollte ich schon sagen, dass man darüber die Frauen hier auch binden kann.
Das Thema Freundschaften wäre jetzt tatsächlich auch noch eine interessante Frage gewesen. Du hast jetzt selber schon mehr oder weniger vorweggenommen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass dann zumindest die Mädels, die sich auch echt schon lange kennen, aus der Jugend teilweise noch kennen, auch abseits des Platzes, sag ich mal, auch Zeit miteinander verbringen und wirklich richtige Freundschaften pflegen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne es so aus meinem Team, aus der Vergangenheit. Ich habe immer noch mit so vielen Spielerinnen Kontakt, die auch jetzt mal den Verein gewechselt haben. Wir versuchen auch in der Sommerpause oder Winterpause immer wieder zu sehen. Deswegen würde ich schon sagen, dass da schon echte Freundschaften entstehen können.
Und wie schwierig ist es dann als Neuzugang sozusagen dort Fuß zu fassen, dort reinzukommen? Wie offen ist denn dieses Konstrukt sozusagen, was sich da über die Zeit einfach entwickelt?
Also ich persönlich kann jetzt nicht sagen, wie schwer es mir fiel, irgendwo reinzukommen, weil ich bin halt irgendwie die ganze Zeit hier in Jena. Ich denke, dass Neuzugänge bei uns es immer relativ leicht haben, dass wir eine sehr offene Truppe sind, versuchen immer alle so ein bisschen mit einzubinden.
Ja. Genau. Okay, cool. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Erstligasaison gesprochen und über dich persönlich, deine Rolle in der Erstligasaison jetzt. Lass uns mal noch eine Saison weiter nach vorne blicken auf die Zweitligasaison. War der Aufstieg überhaupt ein Thema in die Bundesliga in der Saison?
Anfangs haben wir uns eigentlich das Ziel gesetzt gehabt, dass wir schon im oberen Drittel mitspielen wollen. Dann sind wir ganz miserabel gestartet. Ich habe, glaube ich, aus 5 Spielen 2 Punkte geholt oder so. Standen auf einmal ganz unten irgendwo im Keller. Dann haben wir uns aber irgendwie aufgerafft und haben Sieg für Sieg geholt. Und dann war es irgendwie für uns, wir stehen jetzt mit ganz oben. Dann haben wir noch gesehen, dass RB Leipzig auch da oben irgendwas mitmischen will. Das hat uns nicht so gepasst.
Uns auch nicht.
Und dann haben wir gesagt, wollen wir ja auf jeden Fall aufsteigen. Wir wollten einfach so das höchste Ziel halt erreichen. Das war in dem Fall die Meisterschaft und der Aufstieg. Und das haben wir auch geschafft.
Ja, also das war ja auch damals für uns sehr interessant zu beobachten. Zumal ja das mitten, sage ich mal, in diversen Corona-Lockdowns und so weiter war. Und es eigentlich nur noch eine, nämlich eure aktiv spielende FCC-Mannschaft gab in dem Moment. So. Und das hat, glaube ich, ganz vielen auch einen interessierteren Blick sozusagen verschafft auf die Frauenfußballmannschaft. Und ja, wie gesagt, wir haben auch zu dieser Zeit quasi diesen Podcast ins Leben gerufen und haben uns da auch vom Anfang an so ein bisschen das Ziel gesetzt, die Gelegenheit zu nutzen und zu sagen, Mensch, dieser Bereich muss natürlich auch beleuchtet werden. Und dann hatten wir dort, ich glaube in unserem dritten Podcast, war es der dritte oder der vierte?
Der vierte, als Anne Pocher zu Gast war.
Ja,
das war der vierte.
Darauf wollte ich gerade zurückkommen, genau. Anne Pocher, die ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit verkündet hat, sozusagen ihr Traineramt beiseite zu legen und ja erstmal nicht mehr an der Seitenlinie zu stehen. Wie habt ihr das in der Mannschaft und wie hast du ganz persönlich diese Meldung wahrgenommen, aufgenommen?
Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen damit gerechnet gehabt, dass Anne vielleicht auch nochmal woanders halt Erfahrung sammeln möchte. Sie ist ja schon sehr, sehr lange hier auch im Verein. Sie hat immer sehr, sehr viel Energie reingesteckt, war super ehrgeizig. Ich glaube, es war teilweise schon ein bisschen leider zu verbissen. Das hat ein bisschen uns auch ein bisschen eingespannt. Und ich glaube, es hat sie auch selbst gemerkt, dass sie halt einfach erstmal hier raus muss, dass sie mit der Zukunft, glaube ich, hier im Frauenfußball nicht mehr ganz so zufrieden war, wie das gerade lief und so. Und hat deswegen, glaube ich, den Schlussstrich so ein bisschen gezogen und versucht sich jetzt immer woanders.
Okay, also ich sag mal, wir hatten sie ja auch so aufgenommen hier bei dem Gespräch, erstmal als ehrgeizig auf jeden Fall und ambitioniert und motiviert für diese Saison, die ja da noch nicht begonnen hatte, als wir den veröffentlicht hatten. Also da wusste ja noch keiner, in welche Richtung es geht. Es war nur klar, dass es schwierig wird, weil natürlich auch ein großes Gefälle innerhalb dieser ersten Liga ist, auch was die finanziellen Ressourcen angeht.
Ja.
Wenn man auf andere Vereine guckt, Bayern München, eins von vielen Beispielen jetzt, die einfach eine andere Liga innerhalb dieser Liga bilden. Und dort ist auch mal in einer Halbzeitfrage vor einigen Podcast-Spieltagen so ein bisschen das Thema aufbekommen. Tatsächlich, wir können unseren Spielerinnen jetzt auch finanziell gar nicht so viel bieten. Ich sag mal, ist das in der zweiten Liga dann nochmal weniger? Oder also veranlasst das jetzt vielleicht auch einige Spielerinnen, dass der Abstieg zum Abschied auch genutzt wird, woanders hin zu wechseln, aus diesen Gründen?
Also ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall noch weniger Geld geben wird. Und es wird sicherlich auch dazu viele Spielerinnen bewegen, sich andersweitig umzugucken und zu gucken, ob sie vielleicht irgendwo was anderes kriegen. Verstehe ich auch. Aber wie gesagt, im Frauenfußball ist es ja oft so, dass man sein zweites Standbein hier auch ein bisschen mit aufbaut. Und Jena ist halt sehr gut verbunden, halt Universität und ja, Fußball so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und deswegen denke ich, dass da vielleicht zwei, drei Spielerinnen eher sagen, sie bleiben hier, machen das Studium halt hier, spielen vielleicht auch einfach für weniger Geld. Was ich mir auch einfach wünschen würde, wenn das so ist. Und zeigen einfach, dass Jena schon eine Herzensangelegenheit auch ist und dass sie gerne für den FCC spielen und dass sie damit halt auch ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sehr an das Zukunftskonzept halt auch glauben, dass man vielleicht hier auch echt noch was aufbauen kann.
Und für dich ganz persönlich, ist da schon eine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht?
Also ich habe auf alle Fälle noch einen Vertrag für die zweite Liga. Es ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aber ich tendiere sehr dazu, hier in Jena zu bleiben.
Okay, das hast du schon mehrfach gesagt und ich habe es vorhin auch schon mal irgendwie gesagt, dass der finanzielle Aspekt bei euch eher weniger eine Rolle spielt. Glaubst du hast gerade das Zukunftskonzept angesprochen schon, glaubst du, dass es mit kontinuierlicher Arbeit auch im Männerbereich so sein könnte, wenn man da kontinuierlich dran arbeitet in den kommenden Jahren? Also dass vor allem junge Spieler vor allem aufgrund einer Perspektive hier an den Verein und an das Umfeld gebunden werden können?
Ja, denke ich schon. Ich glaube, dafür ist es auch jetzt, wie gesagt, wichtig in dem Zukunftskonzept, dass wir auch nächste Saison halt auch einfach zurückstecken müssen. Das ist nun mal einfach so. Frauenfußball ist noch nicht so attraktiv. Es gibt noch nicht so viele Sponsoren, die vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in uns reinstecken. Aber ich denke, wenn wir uns halt weiterhin gut präsentieren, wenn im Verein auch gut gearbeitet wird, dass man auch viele Sponsoren einfach gewinnen kann. Und ich denke schon, dass man darüber hinaus was aufbauen kann, wo man sagen kann, man kann hier längerfristig auch Spielerinnen binden.
Jetzt muss ich an der Stelle mal ganz kurz, bevor ich noch eine andere Frage stelle, fragen. Es gab vor einigen Wochen eine Veranstaltung im Stadion, wo du auch zu Gast warst, ausgerichtet von der Franz-Ebert-Stiftung und mit einem Moderator vom MDR, wo du quasi gesagt hast, dass aktuell die Zukunft, wo es für euch in der kommenden Saison weitergeht, noch offen ist. Also wie sehr belastet ein Team, was noch im aktiven Spielbetrieb teilnimmt, dass es nicht weiß, wie es in den nächsten, sagen wir mal, 4 Wochen weitergeht?
Ja, ist sehr belastend. Ich meine, was sollen wir als Spielerinnen schon machen? Wir müssen halt hoffen, dass irgendwie mal jemand auf uns zukommt und jetzt sagt, wo es weitergeht, wie es weitergeht. Da war es halt am Anfang erstmal wichtig, überhaupt zu wissen, was halt passiert. Auch wenn sie uns gesagt hätten, es geht in der Regionalliga weiter, dann hätten wir erstmal wenigstens Klarheit gehabt, da hätte jede Spielerin planen können. Jetzt sind wir froh, dass wir jetzt erfahren haben, dass wir zweite Liga weiterspielen dürfen. Und jetzt hoffe ich halt einfach, dass mit den Spielerinnen schnellstmöglich noch gesprochen wird und ja, Verträge eventuell verlängert werden, beziehungsweise die Spielerinnen dann auch Gewissheit bekommen.
Wie lief da generell die Kommunikation mit euch ab? Oder gab es überhaupt Kommunikation oder war das eher so, naja, es ist ein luftleerer Raum, mal gucken, was halt reingeworfen wird?
Ja, also ehrlich gesagt gab es halt eigentlich gar keine Kommunikation. Unsere Trainerin hat oftmals versucht, ein bisschen uns über Dinge aufzuklären, hatte allerdings ja selbst auch keine Gewissheit, wusste auch nicht, wo es hingeht. Deswegen war es, glaube ich, bei der Podiumsdiskussion ganz gut, dass wir mal eine Stimme so ein bisschen hatten. Ich habe versucht, die am Ende noch ein bisschen zu nutzen, noch zu sagen, dass wir halt klare Kommunikation brauchen. In der Woche darauf hat sich auch direkt was getan. Und ich denke, jetzt geht es langsam voran.
Das ist sehr schön, weil sowohl Harry als auch ich, wir waren ja auch beide dort. Und das war für uns auch neu und überraschend, dass das so, ja, wie soll man sagen, unklar ist. Bei eigentlich dem Team des FC Carl Zeiss Jena, was als einziges den FC Carl Zeiss Jena aktuell deutschlandweit repräsentiert. Das ist ein bisschen bedenklich, ganz ehrlich.
Ja, und wir haben es gleichzeitig, ich glaube, das können wir auch ehrlich sagen, auch als nicht nur mutig, sondern auch richtig aufgefasst, dass du das so öffentlichkeitswirksam dort auch nochmal platziert hast, weil eigentlich wäre ja die Diskussion an dem Tag daran vorbeigelenkt worden. Und ich glaube auch, dass mit dieser Aussage dort wahrscheinlich der Grundstein dafür gelegt wurde, dass sich jetzt wahrscheinlich auch in eurem Sinne für die zweite Liga entschieden wurde. Ich denke, das ist für euch ja auch eine viel schönere Herausforderung, dort weitermachen zu dürfen, wo ihr ja auch mindestens hingehört. Also das ist auf jeden Fall gut gewesen. Noch ein ganz kurzer Blick vielleicht auf die vergangene Saison. 2-0 Auswärtssieg in Bremen, wahrscheinlich eine wirklich tolle Erfahrung für das Team gewesen. War der Tag etwas Besonderes oder hat man den trotzdem dann auch auf der Rückfahrt und so weiter eigentlich begangen wie jeden anderen?
Nee, es war schon was Besonderes. Es war unser erster Sieg, glaube ich, in der Bundesliga. Damals, wo wir erste Liga gespielt haben, bei Chris Heck haben wir die ganze Saison keinen Sieg geholt. Von daher war schon was Besonderes und ja, wir haben die Rückfahrt auch genossen, sag ich mal so.
Alles klar.
Wie muss man sich denn eine Auswärtsfahrt der ersten Frauenmannschaft vorstellen? Ist dort, sag ich mal, ist die Stimmung locker oder macht jeder so sein eigenes Ding, hat Kopfhörer auf und hört Kontra K?
Tatsächlich auf der Hinfahrt, wenn es so eine Zweitagesfahrt ist und viele noch ein bisschen mit der Uni beschäftigt oder ja, lernen ein bisschen, gucken Film, sonst irgendwas, aber auf der Rückfahrt ist eigentlich immer sehr, sehr offen.
Das ist interessant, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie in der dritten Liga oder in der zweiten Liga irgendeine Mannschaft auswärts fährt und die Leute lernen nebenbei noch für die Uni. Das ist
unvorstellbar, ne?
Ja, das ist recht.
Manchen würde es gut tun.
Ja, oder irgendwas mal zu lesen. Naja, okay, cool, interessant auf jeden Fall. Genug von der vergangenen Saison, die ja leider mit einem Abstieg enden wird. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen allgemein auf den Frauenfußball an sich gucken. Vorletztes Wochenende gab es ein großes Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg in der Champions League. 90.000 Menschen waren da. Wie wertest du dieses Spiel von seiner Strahlkraft vielleicht auch für den deutschen Frauenfußball ein? Also kann das eine Vorbildwirkung sein, dass es vielleicht auch irgendwann mal in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga, jetzt nicht 90.000 Zuschauer, aber so vielleicht 20.000, 30.000 werden irgendwann?
Ja, sehe ich schon ein bisschen als Vorbild. Sehe ich halt aber auch einfach so, dass man an dem Spiel gesehen hat, dass andere Länder einfach einen Fortschritt halt machen, an uns vorbeiziehen. Das sollte dem deutschen Frauenfußball hier auch ein bisschen zu denken geben. Dass sie vielleicht auch sehen, dass sie auch ein bisschen nachziehen müssen, sich ein bisschen Gedanken machen müssten. Deswegen hoffe ich, dass sich dahingehend auch ein bisschen was tut.
Was läuft in Ländern wie Spanien, wo das ja jetzt der Fall war, anders? Also an welchen Stellen ziehen die an Deutschland vorbei im Frauenfußballbereich?
Ich glaube einfach in der Attraktivität. Die pumpen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld rein als hier in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich glaube, dass die da halt einfach auch in der Breite besser aufgestellt sind. Deswegen vielleicht auch mehr Zuschauer anlocken, weil es attraktiver ist. Ja, so hätte ich es vielleicht gedacht.
Denkst du... Harry, du wolltest fragen.
Ja, ich hätte jetzt das noch ein bisschen verallgemeinert.
Gerne.
Schaust du oder schaut ihr Spielerinnen da auch ein bisschen mit Neid auf Männerfußballspiele und auf die dort herrschende Atmosphäre, unabhängig jetzt auch mal von der Liga?
Ja, auf jeden Fall. Also auch eine Fankultur und so gibt es ja im Frauenfußball eigentlich ja kaum. Und wenn, dann ist also gar nicht vergleichbar mit dem Männerfußball. Und es ist natürlich schon schöner, wenn man ins Stadion kommt und es alles ein bisschen voller ist und dann noch Fangesänge hört. Ja, ich glaube, das wünscht sich jede Spielerin.
Ist verständlicher Wunsch auf jeden Fall. Das finde ich in Deutschland immer noch relativ krass, diese Unterschiede zwischen der Anzahl an Menschen, die im Bundesliga-Fußball bei den Männern ins Stadion gehen, bei den Frauen. Jetzt ist aber der Mädchenfußball in Jena oder Frauenfußball in Jena ja durchaus attraktiv. Du hast vorhin selber gesagt, es gibt viele Leute, die sich bewusst dafür entscheiden. Was macht gerade Fußball als Sportart für junge Frauen attraktiver als andere Sportarten? Also warum entscheidet man sich als junges Mädchen, junge Frau dafür, Fußballerin zu werden?
Ja, also ich habe es einfach immer nur genossen, im Team erstmal zu spielen. Ich fand es irgendwie damals deutlich leichter, gegen Ball zu treten, als vielleicht eine Handball zu werfen, ich weiß nicht. ich kann es nicht so richtig begründen. Ich glaube, Fußball allgemein, gerade auch durch den Jugendfußball, ist halt einfach populärer, attraktiver. Man fängt halt auf dem Bolzplatz eher an, gegen Ball zu treten, wie ich es gerade schon gesagt habe, und entscheidet sich dann vielleicht eher einfach auch für den Fußball. Ja.
Wären bei dir auch andere Sportarten? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass du auch gerne Rad fährst oder dich generell viel bewegst. Auch andere Sportarten in Frage gekommen, wo du sagst, da könntest du dir ein bisschen professionellere Aktivitäten vorstellen?
Ich habe tatsächlich früher Leichtathletik betrieben, war aber für mich irgendwie nichts, da am Wettkampftag alleine irgendwie dazustehen und sich da alleine ein bisschen zu motivieren. Hat für mich einfach den Unterschied gemacht zwischen Individualsportart und Mannschaftssportart, und deswegen habe ich mich halt dagegen entschieden.
Jetzt hast du selber die Jugendteams auch durchlaufen hier beim USV. Welchen Stellenwert würdest du sagen, besitzt generell jetzt gerade im Jahr 2022 die Ausbildung junger Spielerinnen in Jena spezifisch und darüber hinaus in der mitteldeutschen Region?
Puh, gute Frage. Ich denke, dass wir uns ja auch noch in der BNR Bundesliga immer noch gut präsentieren, dass wir eigentlich einen guten Standpunkt haben für den Frauenfußball in der Region sowieso, aber auch im mitteldeutschen Bereich. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass halt hier eine der wenigen Städte ist, wo man halt Schule, Internat, Sportgymnasium, alles halt miteinander verbinden kann. Das ist, glaube ich, auch für die Eltern teilweise von Spielerinnen sehr attraktiv, weshalb sie vielleicht eher sagen, wir schicken mal unser Kind dahin, die spielen ja auch Bundesliga. Deswegen würde ich sagen, haben wir eigentlich einen ganz guten Stellenwert.
Okay. Du hast vorhin schon das Zukunftskonzept angesprochen. Wie hast du davon eigentlich erfahren?
ich wurde zu der Podiumsdiskussion eingeladen, wusste, dass es vorher auch diese außerordentliche Mitgliederversammlung gibt, dass ein Zukunftskonzept neu entwickelt wurde, dem Ganzen zugestimmt wurde. Und habe mich dann, ehrlich gesagt, erst damit beschäftigt, als es A hieß, wir Spielerinnen wissen immer noch nicht, wie es weitergeht, was steht denn eigentlich da drin? Und natürlich ausschlaggebend war dann diese Podiumsdiskussion, wo ich mich auch ein bisschen darauf vorbereiten wollte, was die eigentlich mit uns vorhaben. Ein bisschen davon erfahren.
Und wie ist jetzt, sage ich mal, dann nach dieser Vorbereitung dein Eindruck gewesen, wie sehr oder wie wenig die Frauenabteilung, sage ich mal, berücksichtigt wurde in dem Konzept, in der Form, wie es eben veröffentlicht wurde?
Ich war auch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, weil ich mir auch noch gesagt wurde, lies dir das mal durch und so, da findest du ein paar Informationen. Dann hatte das Ding ja ein paar Seiten, hat natürlich auch gesucht und gesucht und hat dann im Endeffekt, glaube ich, vielleicht 2-3 Sätze gefunden. Erstmal schön, dass wir überhaupt Bestandteil dessen sind. Wir freuen uns auch darüber, weil wir wissen das sehr wertzuschätzen, dass ihr uns auch so im FCC einfach aufgenommen habt, weil es unter dem USV einfach nicht weitergegangen wäre. Würde mir halt einfach wünschen, dass diese 2-3 Zeilen, die Zukunftskonzepte jetzt auch ein bisschen ausgeweitet werden in den ganzen Taten und Dingen, die jetzt umgesetzt werden sollen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen eine größere Rolle spielen.
Was müsste deiner Meinung nach für die Frauen explizit noch in so einem Konzept oder in der Arbeit darüber hinaus ergänzt werden? Wenn der 2-3 Sätze sind, jetzt nicht so viel.
Ja, also im Vergleich zum Männerfußball, da wurde ja auch erstmal klar gesagt, in den und den Jahren peilen wir ein bisschen den Aufstieg an, so und so viel Geld da stecken wir da rein. Das hätte man bei uns vielleicht auch ein bisschen weiter auch auswerten können, dass man halt sagt, wir versuchen uns erstmal auch vielleicht in der zweiten Liga zu festigen. Wir haben nicht so viel Geld, aber wir versuchen halt trotzdem attraktiv für die Spielerinnen zu sein. Und dass man vielleicht dann, wenn man sich in der zweiten Liga auch gefestigt hat, mit einem stabilen Kern, mit einer guten Mannschaft, dann auch versucht, wieder aufzusteigen. Das hätte man, glaube ich, auch so vielleicht erwähnen können. Aber vielleicht, wie gesagt, war es auch einfach nicht ausgereift genug und keiner wusste vielleicht über uns Bescheid. Das kann natürlich auch sein.
Ich glaube, grundsätzlich aber da rauszuhören aus deinen Zeilen, dass du erstmal für den Club allgemein, jetzt unabhängig Frauen oder Männer, schon die Notwendigkeit und auch die Dringlichkeit so eines Konzeptes siehst, weil der Verein muss ja auch erstmal in der Gesamtheit denken und erstmal schauen, okay, krass, wir machen jedes Jahr eine 1,5 Millionen Nasse und können uns das eigentlich nur leisten, weil es jemanden gibt, der sagt, ich gleiche es aus. Ne, und dann kann man wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich sagen, wir haben eine schwarze Null geschrieben, aber eigentlich hat man nicht gut gewirtschaftet. Und ich sag mal, dieser Umstand, der wird aber schon auch, sag ich mal, im ganzen Frauenteam erkannt, dass da im Gesamtverein eigentlich eine Schieflage war.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist mir dadurch auch nochmal mehr bewusst geworden. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, als Mannschaft setzt man sich ja auch Ziele für die Saison, die man halt erreichen will. Und auch langfristig dann ja irgendwie auch mal ein Ziel. Ich hatte anfangs das Gefühl, beim FCC war es halt immer so, ja, wir blicken mal von Saison zu Saison und gucken mal, dass wir das irgendwie gerade biegen können, dass am Ende ja die Null steht so. Aber das natürlich, ja, finde ich gut, dass da jetzt auch auf lange Sicht halt einfach ein bisschen was geplant wird, sich Ziele gesetzt wird und die dann halt hoffentlich auch erreicht werden.
Fangen wir mal ganz konkret nach deinen Zukunftsvorstellungen für die Frauen beim FCC. Also, was wünschst du dir, wie es sportlich beim FCC weitergeht und was ist deiner Meinung nach realistisch bei den FCC-Frauen in den nächsten 5 Jahren?
Gut. also ich wünsche mir erstmal, dass einige Spielerinnen jetzt, die diese Saison gespielt haben, auch bleiben. Weil ich glaube, dass wir viele Spielerinnen mit Potenzial haben, aber einfach zu jung waren und die Erfahrung halt individuell als auch als Team jetzt ein bisschen mitnehmen können und uns dann in der zweiten Liga gut präsentieren. Ich würde auf keinen Fall einen Wiederaufstieg direkt anpeilen. Ich würde ja dafür sorgen, dass wir eine gute Rolle spielen, dass wir uns als Team mehr finden und dass wir dann vielleicht ja im dritten, vierten, vielleicht auch erst im fünften Jahr ja gucken, dass wir dann wieder ganz, ganz oben mitspielen und dann wieder aufsteigen ja und dann vielleicht auch immer noch auf ja, den Kern der Spielerin so ein bisschen bauen können.
Jetzt ist es ja so, dass ab der kommenden Saison die zweite Frauenbundesliga auch deutschlandweit
genau
ist, oder?
Ja.
Kannst du uns und auch vor allem die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen darüber aufklären, wie viele Teams werden in der Liga sein, wer wird da favoritenmäßig eine Rolle spielen, deiner Meinung nach, und wie gestaltet sich das überhaupt?
Ja, genau, also die zweite Liga ist ja wieder eingleisig, das heißt, jedes Team fährt trotzdem durch ganz Deutschland, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer jetzt aufsteigt, wer noch vielleicht mit uns absteigt, wer natürlich dann auch von unten wieder hochkommt. Ja, ich denke, dass dieses Jahr Meppen und Duisburg aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen werden. Das heißt, wir haben immer noch RB Leipzig in der zweiten Liga, die jetzt schon seit 2 Jahren versuchen, unbedingt aufzusteigen und das auch auf jeden Fall wollen. Deswegen denke ich, werden die nächstes Jahr ein klarer Favorit sein. Dann glaube ich, unser Mitabsteiger plant auch damit, nächste Saison auch wieder über einen Wiederaufstieg nachzudenken und auch halt wieder dahingehend zu spielen. Und dann bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass das Feld sehr, sehr gemischt ist, dass man das nicht so richtig einschätzen kann, dass in der zweiten Liga wirklich jeder jeden schlagen kann, wie es in der ersten Liga vielleicht nicht so ist. Und das, finde ich, macht die zweite Liga sehr attraktiv.
Wir hatten in der ersten Halbzeit so ein bisschen über, sag ich mal, den Abstieg der A-Jugend der Männer in die Regionalliga gesprochen, also von der Bundesliga 1 runter, und haben dort gesagt, okay, es ist vielleicht weniger attraktiv, aber es kann auch Vorteile haben, weil du dich eben nicht mehr einigeln musst mit einer Mauertaktik, versuchen, möglichst lang die Null zu halten und ja irgendwie immer mal einen Punkt zu ergaunern, sondern weil du halt dominanter auftreten kannst, taktisch anders agieren kannst, vielleicht auch einen offensiveren Fußball spielst und dadurch einen anderen Lerneffekt hast. Lässt sich diese Interpretation auch auf die Frauenmannschaft übertragen, dass ihr eben auch anders spielen könnt jetzt, weil der Gegner das vielleicht auch zulässt?
Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, in der zweiten Liga stellt man sich auch nicht so sehr auf den Gegner ein wie in der ersten Liga. Da ist das Spiel generell sehr offener. Es wird auch uns gut tun, weil diese Saison haben wir einfach nur einen Ball hinterhergerannt. Nächste Saison werden wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ein bisschen mehr mitspielen und selbst halt auch Torchancen kreieren, so wie wir ja, das auch trainieren und nicht so alles als Zufallsprojekt, würde ich jetzt mal sagen, wie es diese Saison halt war. Deswegen würde ich schon sagen, dass das uns gut tut, aber auch für alle anderen Mannschaften sehr gut für die Entwicklung ist.
Und ist schon eine Tendenz klar, wer an der Seitenlinie steht?
Ich glaube, da wurden jetzt schon gute Gespräche geführt. Okay. Vertraglich ist noch nichts fest. Ich werde da jetzt auch nichts sagen.
Okay. Schade.
Professionelle Antwort.
Ja. Welche Rolle wird diese Erstligasaison, die ihr jetzt gespielt habt, trotzdem in der Entwicklung der jungen Spielerinnen spielen? Also welchen Mehrwert werden gerade die jungen Frauen bei euch da rausziehen können? Welche Lehren vielleicht auch?
Ich glaube, dass der Druck erstmal viel, viel höher ist, der auf einer Spielerin lastet, dass das Tempo ein ganz anderes ist. Die erste Liga ja durch viele professionelle Clubs halt auch einfach viel athletischer wirkt, weil einfach sich die Spielerinnen teilweise einfach nur für den Fußball halt Zeit nehmen können, so wie wir es halt nicht konnten. Und ich denke, dass das ja Ganze halt eine Rolle halt für jede einzelne Spielerin spielt, die Erfahrung da halt einfach mitzunehmen.
Weißt du das, ob es das in anderen Teams gab, dass es so wie bei euch war, dass die Mädels noch irgendwie nebenbei studiert haben oder irgendeine Ausbildung machen? Weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Frauen vom FC Bayern irgendwie noch irgendwas anderes nebenbei machen, um Geld zu verdienen beispielsweise oder sich weiterzubilden.
Also ich glaube, es waren ja nur 4-5 Teams, die wirklich professionell das gemacht haben. Ansonsten hat, glaube ich, jede Spielerin nebenbei ihr Studium und hat da noch gearbeitet. Aber ich kenne auch von Bayern und von Wolfsburg auch Spielerinnen, die nebenbei ihr duales Studium oder ein Fernstudium absolvieren, die sich dann halt einfach die Zeit an den freien Tagen einräumen und da halt wirklich auch ihr zweites Standbein auch aufbauen. Das gibt es trotzdem auch. Ich denke, das wird natürlich bei den großen Clubs eher weniger Spielerinnen betreffen, aber ja, macht sich, glaube ich, mehr Gedanken.
Gibt es von dir oder aus der Frauenmannschaft des FCC heraus auch Vernetzung mit Spielern anderer Vereine, sage ich mal, darüber hinaus, was vielleicht mal eine Mannschaftskollegin war in der Vergangenheit? Und gibt es so ein ähnliches Konstrukt wie im Männerfußball mit so einer Spielergewerkschaft, irgendwie die Interessen übergreifend vertritt? Okay.
Also ja, es gibt auf alle Fälle, wir haben sehr viel Kontakt zwischen den Spielerinnen. Wir kennen uns auch ja alle ganz gut, würde ich sagen. Man schreibt auch immer mal hin und wieder über irgendwelche Social-Media-Kanäle oder sonst irgendwas. Ich glaube, seit letzter Saison gibt es auch eine Spielergewerkschaft, die wurde auch von den Top-Clubs in der ersten Liga einberufen. Das war damals in der Corona-Zeit, als es nicht so richtig klar war, wie die Liga zu Ende gespielt wird und was passiert, weil sie da auch gerne die Spielerinnen, die Stimmen aller Spielerinnen hören wollten. Da wurde es so ein bisschen aufgerufen und die existiert auf jeden Fall immer noch.
Okay.
Okay. Wir sind quasi auch schon laufend langsam in Richtung des Endes dieser zweiten Halbzeit. Ich glaube, war sehr interessant. Ich finde es ein bisschen schade, dass mein Bier seit 20 Minuten leer ist und keiner sich darum gekümmert hat, hier ein neues herzubringen. Danke. jetzt hat Anja ihr zweites abgegeben. Okay. Sehr freundlich. Frage vorab, bevor wir zum abschließenden Teil kommen. Wen würdest du gerne mal als Podcast-Gast bei uns hier sitzen haben? Also an deiner Stelle, wen sollen wir statt dich mal interviewen?
Ich würde es sehr interessant finden, auch Julia Arnolds Stimme mal zu hören, weil die sehr, sehr lange hier schon in Jena ist, zwischendurch auch mal in Köln war, da ein bisschen was erlebt hat, viel rundherum um den Fußball auch macht, künstlerisch sehr aktiv ist und auch immer eine sehr reife Meinung hat, sag ich mal, und die auch gerne preisgibt, deswegen würde ich mich darüber freuen.
Okay, dankeschön.
Das nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne auf. So, Harry, was steht noch aus? Außer, dass wir die Heizung reparieren müssen.
Wir haben die Ehre, dich mit einem Original-Podcast-Schal zu beschenken, eine absolute Rarität.
Ja.
Und du darfst ihn jetzt deinen eigenen nennen.
Bitteschön.
Ganz lieben Dank, schick.
Ja. Kriegen auch nur Leute, die hier im Podcast zu Gast waren.
Genau, also denn kriegst du nirgendwo anders quasi. Und,
außer?
Außer in unserem Gewinnspiel. Du willst sicherlich, dass ich es nochmal erkläre.
Ja, bitte.
Genau, während die Anja bitte einen Schal, ein anderes Exemplar signiert, so wie alle anderen bisherigen Interviewgäste.
Ja, und zwar mit einem Stift, der hoffentlich schreibt und bestenfalls auch in einem Bereich, also nicht im blauen Bereich vielleicht, weil da sieht man das nicht.
Verrate ich zu viel. Hast du die eine Farbe des Schals schon verraten, Johannes?
Mann, Entschuldigung.
Nein, was passiert mit diesem Schal, der hier signiert wird in diesen Momenten? Wir verlosen in der nächsten Ausgabe, also in der Anfang Juni erscheinenden Ausgabe, einen Schal, der von allen bisherigen Gästen signiert wurde, unter all denjenigen, die eine Halbzeitfrage gestellt haben, die wir auch ausgewählt haben und hier haben beantworten lassen.
Richtig.
Wenn ihr dabei sein wollt, gibt es also nur noch eine Möglichkeit, nämlich jetzt zeitnah eure interessanten Fragen an uns zu stellen.
Und das müssen interessante Fragen sein.
Genau.
Wir versuchen alles zu beantworten, aber wir behalten uns das Recht vor, dann doch zu selektieren, wenn es sein muss.
So sieht's aus. Genau, also strengt eure Köpfe an.
Ich will nicht zu viel verraten, aber logischerweise wird der Gast der nächsten zweiten Halbzeit, wer auch immer das sein wird, wird auslosen, wer der Gewinner ist oder die Gewinnerin.
Das wird ein spektakulärer Moment auch für uns. Ja. Und ja.
Und ihr müsst uns vertrauen, weil ihr seht ja wirklich nicht, was wir machen. Also, aber wir versuchen, das möglichst fair und ehrlich zu gestalten alles.
Definitiv. Wir werden es auch protokollieren durch einen öffentlich bestellten Notar, dass es alles unabhängig und beglaubigt abläuft. Und ja, mehr dazu dann also in circa einem Monat.
Genau.
Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Anja, für das Interview und für die Beantwortung unserer Fragen. Wir hoffen, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, und auf jeden Fall.
Und du machst fleißig Werbung unter deinen Mitspielerinnen, hier auch mal reinzuhören. Und ja, Johannes, Dankeschön.
Ja, wie immer. Auch dir danke, Harry. Anja, vor allem auch danke dir für die Zeit und für die ehrliche und offene Beantwortung der Fragen. Wir hoffen logischerweise, dass es für dich beim FCC weitergehen wird. Auch sportlich hoffentlich nächste Saison etwas erfolgreicher und vor allem verletzungsfrei. Wir hören uns im Juni wieder. Das war total unspektakulär.
Das war unspektakulär. Passt zu dir und deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch. Und ja, danke fürs Zuhören und macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.